Ich weiß, ihr da draußen seid Abenteurer wie ich. Aber stellt euch mal vor, ich meine, ich würde das niemandem wünschen, aber stellt euch trotzdem mal kurz vor, ihr bekommt einen Pfeil ins Knie. Mit der Drachenjagd wär's dann vorbei. Und wie wollt ihr denn sonst genügend Goldmünzen verdienen, um euch endlich das Haus in Honigheim leisten zu können, das ihr und Lydia die Schwertmaid euch immer gewünscht habt? Okay, jetzt könntet ihr eure Seele natürlich am nächsten Daedra-Schrein opfern. Aber zum Glück leben wir in der echten Welt, in der es Berufsunfähigkeitsversicherungen gibt. In dem Fall, dass ihr aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit, dazu zählt zum Beispiel auch Burnout, nicht mehr arbeiten könnt, fängt euch eine BU sicher auf. Die ist tatsächlich auch günstiger, je früher im Leben ihr euch entscheidet, sie abzuschließen. Und falls ihr euch jetzt fragt, welche davon die richtige für euch ist, dann nutzt doch einfach die Clark-App. Mit Clark behaltet ihr nicht nur den Überblick über all eure Versicherungen, sondern könnt per Tarifvergleich auch komfortabel herausfinden, welche Berufsunfähigkeitsversicherung am besten zu euch und eurem Abenteurerleben passt. Wenn ihr euch die kostenlose Clark-App holt, zwei eurer bereits bestehenden Versicherungen hinzufügt und den Code GAMING34 eingebt, bekommt ihr sogar noch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für eure Lieblingsshops wie Amazon, Mediamarkt und Co. obendrauf. Also lieber Clark in der Hand als Pfeil im Knie. Das klingt doch nach einem guten Deal, oder?
Es gab eine Zeit, in der beim Begriff Echtzeitstrategie unweigerlich ein Nachruf vor unseren inneren Augen vorbeizog. Unterlegt von schweren Cello-Klängen und in freudlosem Schwarz-Weiß verfolgten uns die großen Echtzeitmomente. Das erste Wurmzeichen in Dune 2, die erste Begegnung mit Glatzkopf Kane, Kerrigans Tod und Auferstehung, Prinz Arthas Mord an seinem Vater, die Belagerung von Minas Tirith, die Panzermassen von Supreme Commander, die erste Atombombe in World in Conflict und das erste Kettenschwert, das in Dawn of War das Innenleben eines Orks offenbarte. Schließlich legt Jim Rayner seine Marshall-Marke auf den Tresen und wir wissen, das war's. Die Echtzeitstrategie ist am Ende. Sowas wie StarCraft 2 wird es nie mehr geben. Oder vielleicht doch? Die Ankündigung von Age of Empires 4 hatte im Jahre 2017 die neue Hoffnung entfacht, dass das einst glanzvolle Genre der Echtzeitstrategie nicht nur weiterleben, sondern sogar zu altem Ruhm zurückfinden könnte. Nun ist Age of Empires 4 erschienen, also müssen wir besprechen, ob das geklappt hat. Werden zukünftige Generationen AOE 4 als Wendepunkt des Echtzeitabstiegs preisen? Hätte es dafür mehr gebraucht oder ist das Konzept Echtzeitstrategie ohnehin nicht mehr zeitgemäß genug, um jene zukünftigen Generationen von League of Legends wegzulocken? Mein Name ist Michael Graf, mit mir über dieses Thema sprechen muss natürlich der Genre-Totenbeschwörer, der Schlacht um Mittelerde sofort dem Grabe entreißt und wiederbeleben würde, wenn er es denn könnte. Hallo, Maurice Weber.
Ja, die Nekromantie hat halt leider auch ihre Grenzen und Lizenzrechte sind diese Grenze.
Unser Gast ist der ehemalige Chefredakteur von GameStar, aktuelle Chefredakteur von Gamers Global und er ist auch zu hören, nämlich im Spieleveteranen-Podcast. Herzlich willkommen, Jörg Langer.
Ja, hallo zurück und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, weil du ja quasi mitverantwortlich dafür bist, dass ich persönlich bis heute die Echtzeitstrategie so liebe, mit deinen Strategiespieltests damals in der PC Player und danach natürlich auch der bis heute strategiefreudigen Ausrichtung der GameStar. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, sei uns noch ein bisschen Eigenwerbung gestattet. Das von meiner famosen Kollegin Geraldine moderierte Podcast-Format Was spielst du so, in dem jemand aus der GameStar-Redaktion oder auch mal ein Gast sein oder ihr aktuelles Lieblingsspiel vorstellt, ist jetzt ein eigenständiger Podcast und aus dem alten GameStar-Podcast ausgezogen. Ihr könnt Was spielst du so jetzt abonnieren auf iTunes, Spotify und Deezer. Außerdem gibt's natürlich einen eigenen RSS-Feed. Mehr Infos findet ihr unter gamestar.de/feed und in der aktuellen Folge stellt Geraldine selbst ein Lieblingsspiel vor, nämlich ein Horrorspiel, das für sie zu den immersivsten Erlebnissen überhaupt gehört, obwohl es nur in schwarz-weißer Pixeloptik gehalten ist. Also hört gerne mal rein und wir kehren jetzt wieder vom Horror zurück zu einem ganz anderen Horror, nämlich dem Horror des Niedergangs der Echtzeitstrategie oder vielleicht ihres erneuten Aufstiegs. Jörg, du bist ein großer Echtzeitfan. Wie zufrieden bist du denn aktuell mit dem Zustand des Genres und glaubst du, Age of Empires 4 hat ihn gebessert?
Also ich war ein großer Echtzeitstrategie-Fan und das ist aber schon lange her. Und ich glaube, die Gründe, dass das schon lange her ist, also ich bin dem Genre immer noch in gewisser Weise verbunden. Ich habe auch bei uns den Age of Empires 4-Test gemacht für Gamers Global. Aber also es wäre gelogen, wenn ich mich noch als Fan bezeichnen würde. Und das hat Gründe und das kann ich auch zeitlich ungefähr verorten. Und ich glaube, das hängt auch mit der heutigen Frage irgendwie auch zusammen und ist nicht nur eine rein persönliche Geschichte. Also Echtzeitstrategie war für mich mal ganz großartig. Da denke ich zurück an ja so frühe Anfänge, die auf C64 Bildschirmen über den Bildschirm ruckelten, wo man kleine Panzerchen bewegte in obskuren SSI-Titeln und dann natürlich Dune 2, das aus meiner Sicht erste echte Echtzeitstrategiespiel. Und danach ging es eigentlich ein paar Jahre lang wirklich nur noch weiter und immer tollere Konzepte und Command & Conquer und Warcraft 2 und natürlich Age of Empires, aber auch etliche andere im Dunstkreis und alle hatten sie neue Ideen, haben immer mal wieder ein bisschen andere Völker und Papier-Stein-Schere-Prinzipien erfunden, haben vielleicht in der Story-Präsentation Sachen neu gemacht und irgendwann kam dann das famose World of Warcraft 3, das für mich so noch vor Age of Empires 2 ein kleines Stückchen so den Gipfel darstellt. Und von da an, ja, StarCraft 1 und 2 waren auch super auf ihre Weise, aber irgendwie ging es dann mit der Hinwendung zum E-Sport aus meiner Sicht, für mich zumindest, so ein bisschen bergab, weil Multiplayer schon immer für mich nur ein Bonus war und nicht das, was das allein Seligmachende sein sollte.
Mhm. Und das heißt, mit Age of Empires 4 ist da auch keine Besserung in Sicht für dich?
In diesem Sinn nicht, weil Age of Empires 4 sich zwar durchaus sehr viel Mühe gibt bei der Kampagne, die allerdings aus meiner Sicht so ein bisschen Emotionsprobleme hat. Aber man kann schon klar sagen, dass so der Hauptteil des Spiels doch auf Multiplayer ausgerichtet ist. Das ist auch für meine mittlerweile Laienverständnisse echt gut gemacht. Also wenn ich das so ein bisschen Multiplayer tatsächlich spiele oder auch eher so in Einzelgefechten gegen die KI, das ist alles schon sehr durchdacht, hat aber das übliche Problem, dass im Prinzip das schnell Klicken und das Auswendiglernen von Baureihenfolgen belohnt wird und nicht wirklich Strategie. Also es ist sowas handwerklich Fleißiges als starke Komponente da drin. Maurice schäumt wahrscheinlich gerade schon. Aber es ist halt nicht so ganz meins. Also ich hätte gern eine fantastische Kampagne, die mich mitnimmt, die meine Weltmachtsgelüste befriedigt, die mir das Gefühl gibt, ein echt toller Hecht zu sein, wo ich natürlich auch von der Story unterhalten werde. Und so nach 20, 25, 30 Stunden wäre ich dann gerne am Ende und hätte eine tolle, befriedigende Kampagne gerne erlebt. Und das ist in der Form Age of Empires 4 leider nicht.
Der junge Kollege, der uns zugeschaltet ist, tingelt ja gerade durch die deutschen Twitch-Streams und spielt Age of Empires 4 im Multiplayer. Das heißt, Maurice, jetzt ist der Moment, wo du sagen musst, die haben alles richtig gemacht. Multiplayer ist der Schlüssel zum Erfolg.
Da stimme ich ja gar nicht mal zu, aber man kann, finde ich, auf jeden Fall sagen, es ist natürlich sehr wichtig und sie haben da sehr viel richtig gemacht. Der Multiplayer macht, und das ist ein sehr interessanter Eindruck, den ich gewonnen habe von Leuten auf verschiedenstem Age of Empires Niveau, mit denen ich gesprochen habe. Also wir haben Leute, die sehr alte Age 2 Veteranen sind. Marco Giesel zum Beispiel, der sagt, Multiplayer macht mega Spaß. Wir haben Leute, die sehr wohl schon Echtzeitstrategie-E-Sportler waren, aber bislang nicht so in Age of Empires, wie zum Beispiel Niklas von Bonjour, der sagt auch, Multiplayer ist mega geil. Wir haben einige der ältesten und besten Age 2 Spieler der Welt, wie Hera zum Beispiel, der sagt auch, huch, das macht mir viel mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Und ich habe es auch mit Leuten gespielt, die noch allgemein nicht so viel ATS gespielt haben. Und die haben auch gesagt, das war jetzt ziemlich cool. Also da hat das Spiel, finde ich, viel richtig gemacht, um diese sehr unmögliche Aufgabe ja eigentlich, diese unterschiedlichen Gruppen alle irgendwie anzusprechen. Das hat es geschafft.
Ja.
Ich bin aber auch sehr bei Jörg, dass ich es sehr schade finde, schon seit längerem, und ich hatte sogar vor Ewigkeiten schon, da war ich noch freier Autor bei GameStar, habe ich eine Kolumne geschrieben, das war damals anhand von Ashes of the Singularity, glaube ich, wo ich sage, Leute, ihr müsst euch bei Echtzeitstrategie auch mal mehr wieder um eure Kampagnen kümmern. Das ist ein totaler Eine totale Fehlkalkulation wird dieses Genre, das schon seit einer Weile immer weiter hinten anstellt, weil selbst die großen E-Sports-Multiplayer-RTS hatten das ja früher. Also ein StarCraft allen voran, das gilt ja als das archetypische Multiplayer-RTS, aber unser Erstkontakt damit, und ich wette, so ist es auch bei vielen Profis, war, dass diese geile Story uns reingezogen hatte. Und früher hatte RTS das immer irgendwo, also selbst wenn es irgendwie eher lustiger Trash war, aber auch ein Command & Conquer hat sich ja echt Mühe gegeben bei seiner Inszenierung. Und dass das so ein bisschen weggefallen ist lange Zeit, fand ich immer schade. Und witzigerweise hat ja Age 4 eigentlich diese Lektion genau gelernt, weil auch wie Jörg gesagt hat, die Kampagne, sie haben sich Mühe damit gegeben. Und wir sind jetzt hier wieder so im Club der Nörgler, zu dem ich ja auch gehöre. Ich mochte sie ja auch nicht, aber ich habe inzwischen schon auch gemerkt, diese Meinung ist nicht universell. Sehr viele Leute mögen diese Kampagne.
Ja.
Jetzt geht's los.
Ja, hier ist einer. Ich bin tatsächlich da ein bisschen konträr zu euch. Ich finde die Kritikpunkte ja alle sehr nachvollziehbar, aber Widerspruch liegt mir im Blut. Und ich finde, diese Kampagne erfüllt einen ganz wichtigen Zweck für Age of Empires 4 insgesamt, nämlich den der Kampagne für mich in einem Multiplayer-Spiel immer erfüllt. Und jetzt habe ich schon gesagt, ne, in einem auf Multiplayer fokussierten Spiel. Eine Kampagne ist dazu da, dich in einem Setting zu verorten. Und das ist, was über das wir schon oft gesprochen hatten, beim Thema Multiplayer-Shooter, wo es immer hieß, ja, sowas wie Call of Duty oder ein Battlefield braucht überhaupt keine Kampagne, weil das ist doch eh nur hier, ich mach Quickmatch und bin auf dem Schlachtfeld und dann schießen wir hier fröhlich um die Gegend. Und mein Argument war immer, nee, weil auch ein Multiplayer braucht eine gewisse Story- und Setting-mäßige Unterfütterung, damit du weißt, wer schießt denn da überhaupt aufeinander? Ja, also welchem Zweck folgt denn überhaupt mein über das Schlachtfeld rennen und irgendwelche Ziele erreichen? Bei Star Wars ist es klar, da weiß ich, es ist halt irgendwie Imperium gegen die Rebellen. Aber ich glaube, auch in Battlefield 2042 hat sich kein Gefallen damit getan, sein Setting nicht mal vielleicht irgendwie zu erklären, wenn auf beiden Seiten dieselben Spezialisten da antreten und du weißt gar nicht, hä, was soll das jetzt? So, und bei Age of Empires 4 ist dadurch, dass diese Kampagne in diesem Dokumentarstil gemacht ist, wo ja auch oft Echtweltaufnahmen drin sind von französischen Städten, von Moskau, von der chinesischen Mauer und so weiter, das verortet mich ganz wunderbar in diesem Mittelalter-Setting, weil es halt die Brücke schlägt zu unserer heutigen Welt. Also ich bin sowieso ein großer Fan von Dokus und schaue mir sowas auch gerne einfach im normalen Fernsehen an, wenn es läuft. Und gerade das macht halt diese Age-Kampagne sehr gut. Es zeigt mir die Relevanz dessen, was ich da spiele, also irgendwie der 100-jährige Krieg oder halt der Aufstieg Moskaus plus alles andere, was da halt noch passiert mit Genghis Khan und so. Es zeigt mir die Relevanz dessen für unsere heutige Welt. Klar, es fehlen halt Identifikationsfiguren wie in der StarCraft-Kampagne. Jörg hat so schön auch im Test geschrieben auf Gamers Global, Genghis Khan ist halt nur ein anders gefärbter Reiter. Toll, ja, ich hätte halt gern mehr auch über diese Person gewusst und mehr mit dieser Person auch erlebt, wenn sie schon für die Geschichte so wichtig war. Alles vollkommen richtig, aber dieser Setting-Unterbau, den so ein Multiplayer-Spiel halt braucht, den liefert diese Kampagne für mich tatsächlich nahezu perfekt, weil sie auch dafür gesorgt hat, dass ich mich auch wieder mit diesen geschichtlichen Hintergründen mehr beschäftigt habe und dann war ich automatisch wieder in dieser Mittelalterstimmung drin und automatisch dann auch wieder interessiert und das ist halt der Bogenschlag jetzt am Multiplayer, weil ich hätte nie gedacht, dass ich Age of Empires 4 im Multiplayer spielen würde, jemals, weil mir geht's wie Jörg, ich bin überhaupt kein Multiplayer-Spieler, mich stresst es, ich habe damals vor irgendwie, ich weiß nicht, vor 100 Jahren in Age of Empires 2 einmal eine LAN gemacht mit einem Mitschüler von mir, wo wir uns dann irgendwie Reiterhorn um die Ohren geschmissen haben. Und ich fand es furchtbar, weil der so viel besser war als ich. Und so sind halt heutzutage auch alle Leute im Internet. Aber ich hatte jetzt tatsächlich Spaß, weil es, so zumindest mein Gefühl, vielleicht waren auch meine Gegner einfach irgendwie nicht so gut oder das Matchmaking wirft mich gleich in die niedrigste Stufe, weil es eh schon weiß, der Typ kann nix. Aber ich hatte das Gefühl, es ist halt sehr viel fehlertoleranter im Multiplayer, man kommt leichter rein, es sieht okay aus. Also probier es einfach mal aus und spiel ein bisschen, kann man ja auch mit Skirmish-Gefechten gegen die KI anfangen. Und so ergibt das Ganze für mich halt inklusive der Kampagne trotzdem ein stimmiges Gesamtpaket, dieses Age of Empires 4. Plus, die Missionen sind natürlich auch nicht schlecht gemacht, ne, mit Klar, viel Skripts und so, viele kleinteilige Ziele, die dir die Missionen halt eins zu eins vorgeben. Ist nicht so dieses Sandbox-Gefühl, was man vielleicht hatte früher in den alten Strategiespielen der Boom-Zeit, so auch in AOE 2 zum Teil, dieses, okay, geh hin und erobere die Karte, aber du hast jetzt halt immer wieder nette Ideen drin, wie in der Moskau-Kampagne diese Tributzahlungen von verschiedenen anderen Städten, wo du dann noch Hilfstruppen anfordern kannst, oder diese Schlacht der 30, die zwar jetzt super geskriptet ist, aber trotzdem halt irgendwie nett gemacht und nett erzählt und eingebunden von der Erzählerin. Also ich, und das ist jetzt schon alles, was wir in Kampagnendiskussionen eigentlich machen müssen, weil die anderen Argumente sind alle richtig, Ich fand's gut, einfach, um mich an dieses Mittelalter mal wieder ranzufühlen, mit dem ich jetzt lange auch keine große Berührung hatte in Spielen. Außer Foundation.
Aber ich finde dadurch, also das, was du sagst, ist sehr interessant, und ich würde noch hinzufügen, die Kampagne erfüllt auch sehr gut den Zweck, die auch ein Multiplayer-RTS an seine Kampagne normalerweise hat oder die Erwartung, was die tun soll, nämlich dir so mal die Spielmechanik und zumindest einen Teil der Völker beizubringen. Aber was mich ein bisschen stört daran, gerade unter der Frage, die wir uns ja heute stellen, ist das jetzt vielleicht die Rettung des RTS-Genres? Mich stört so ein bisschen, dass wir hier schon eigentlich festzulegen scheinen, dass Multiplayer das Wohl und Wehe ist für die RTS. Und da möchte ich halt widersprechen. Ich kann euch definitiv sagen, so sehr ich gerne ein paar Partien gegen Computerspiele oder auch vielleicht gegen noch schlechtere Spieler als ich, weil ich will gewinnen. Also ich habe im Leben schon genug Frust, da kann ich im Spiel nicht noch dauernd auf den Deckel bekommen. Ich würde sagen, die RTS ist vielleicht halt auch just daran zugrunde gegangen, dass man sich so sehr auf Multiplayer konzentriert hat. Wenn ich auch, wisst ihr, an so Sachen denke wie Grey Goo, fantastischer Name übrigens, damals von den Petroglyphs, was ja wiederum dann ehemalige Westwood-Leute waren, die schon an Command & Conquer mitgemacht hatten. Was machen die? Ein überschwieriges, überkomplexes Spiel, auch mit Kampagne, aber mit klarer Multiplayer-Ausrichtung. Und vielleicht, um noch weiter zu gehen, es ist ja nicht mal Multiplayer, also dieser Bier- und Brezel-Multiplayer, den ich vielleicht noch spielen würde. Diese Spiele wollen ja auch immer das nächste StarCraft 2 werden, das nächste große Multiplayer-E-Sport-Ding. Und das ist halt nicht, was vielleicht viele, viele Mainstream-Strategen und auch alte Fans wie mich anspricht. Wie gesagt, also ich werde über Age of Empires 4 in 5 Jahren nicht sagen, Gott, war das eine geile Kampagne, hoffentlich kommt bald das Add-on raus.
Witzigerweise ich erinnere mich noch an einen Trailer, wo die Grey Goo-Leute genau den Begriff Bier- und Brezelspiel für ihr Spiel benutzt haben. Also offensichtlich haben sie da ihren eigenen Anspruch zumindest bei dir verfehlt.
bei mir definitiv übererfüllt, in einer Form, die mir keinen Spaß mehr gemacht hat.
Also Grey Goo war allgemein irgendwie, allein schon auch der Name, marketingmäßige Katastrophe.
Ja, ja.
Hat mir auch nicht so gut gefallen. Es gibt ein paar Dinge, wo ich euch absolut auch zustimmen würde. Ich bin auch der Meinung, ich finde halt, das Schwierige ist auch wieder, ne, es gibt halt Genres, die kannst du relativ einfach machen, in Anführungszeichen einfach, weil Spielentwicklung nie einfach ist, aber so Battle Royale zum Beispiel, brauchst erstmal nur eine Map und einen Multiplayer-Modus. Brauchst keine Story, brauchst auch keine Bots oder sowas, so im Grundzug. Aber ich finde, ein RTS braucht tatsächlich beides, wenn es ein langfristiger Erfolg sein will. Es braucht eine gute Kampagne und einen guten Multiplayer, weil diese Dinge für ein RTS in meinen Augen 2 unterschiedliche Zwecke erfüllen. Die Kampagne macht das Spiel vielleicht in die Breite erfolgreich. Die zieht neue Spieler rein, die gibt den Leuten ein cooles cineastisches Erlebnis. Die sorgt auch dafür, dass Leute das ihren Kumpels empfehlen. So, ey, die Story von Warcraft 3, ey, das musst du spielen, so geil. Der Multiplayer ist halt das, was den harten Kern lange bei der Stange hält und der dafür sorgt, dass das Spiel eine lange Präsenz hat, indem Leute Turniere organisieren, indem sie es auch noch, nachdem alle Kampagnen durchgespielt sind, auf Twitch streamen und sowas. Und interessanterweise aber scheint jetzt mal, wenn wir von unseren, und übrigens bei mir, ich habe jetzt schon mehrfach so Kommentare auch von Usern gekriegt, die, glaube ich, sich so ein bisschen einbilden, so Gotcha-mäßig, sobald ich das Spiel irgendwo lobe, haben sie mich dran gekriegt, weil ich habe doch gesagt, die Kampagnen sind doof, jetzt haben sie mich. Leute, ich stehe zu meiner Meinung, dass ich die Kampagne nicht mochte, und ich habe mir Sorgen gemacht, dass das Leute abschrecken könnte, weil die halt nicht so emotional ist, aber ich bin durchaus absolut bereit einzugestehen. Andere sehen das anders, zum Beispiel meine verräterische Kollegin Elena Schulz auch, die hat eine eigene Kolumne, so einen richtigen Backstab geschrieben. aber um vielleicht mal auf objektive Zahlen zu kommen, weil das fand ich interessant, die auf dem offiziellen Twitter-Account von Age of Empires ist am 10. November eine Grafik live gegangen. Das dürfte dann so 1,5 Wochen nach Release gewesen sein, wo sie sagen, inzwischen wurden 5,24 Matches gespielt, das sind Singleplayer und Multiplayer Skirmishes, also gegen die KI oder gegen andere Spieler, und fast exakt gleich viele, nämlich 5,07 Millionen Kampagnenspiele. Das heißt, es ist wohl tatsächlich, gibt es da ein sehr ausgewogenes, hin sogar zu einem Trend zum Singleplayer. Was sie halt nicht sagen, ist eben, wie viele von den 5 Millionen Matches sind Skirmish und wie viele sind Multiplayer. Aber das heißt, selbst wenn es nur ein Fünftel sind, ne, dann haben wir 6 Millionen Singleplayer-Runden und 4 Millionen Multiplayer-Runden. Das wird sich natürlich mit der Zeit massiv angleichen, weil die Kampagnen ja durchgespielt sind relativ bald. Und was man umgekehrt wiederum sieht, ist, dass die Steam-Achievements sagen, dass 18% aller Spieler haben das Achievement, die erste Kampagne durchgespielt zu haben, die Normannen-Kampagne. 5% haben die letzte Kampagne, die Russ-Kampagne, durchgespielt zu haben. Man muss da aber auch mal einrechnen, das ist immer niedrig. Selbst bei Spielen, die nur Singleplayer haben. Also selbst bei einem Witcher 3.
Ja, das ist frappierend.
Also nur für alle, dass ihr diesen Kontext habt, aber trotzdem fand ich es interessant. Diese beiden Zahlen geben uns, finde ich, durchaus so einen Eindruck, so okay, Kampagnen, natürlich nicht für alle vielleicht das Wichtigste, aber schon. Also ich glaube zum Beispiel bei Witcher 3 waren es doch, glaube ich, mal ein Drittel der Leute, die das Achievement haben, hab's durchgespielt. Und das heißt, man muss immer rechnen, so die Hälfte der Leute hat wahrscheinlich gar kein Achievement. Außer ich habe das, ich kann mal kurz gucken, Moment, wie viele Leute haben überhaupt das Achievement, das Tutorial durchgespielt zu haben, weil daran kann man es immer ganz gut sehen. Da gibt's ja zum Glück welche. Moment, ich suche mal gerade in meiner Freundesliste, der es relativ kürzlich erst angefangen hat. Hier. Genau, hier. Hier hat einer 4,9% haben eben die letzte Kampagne abgeschlossen.
Live im Podcast,
und
ja. Okay.
Wo ist jemand, der gerade erst neu gespielt hat? Hier, das Tutorial haben 60% abgeschlossen. Und was aber interessant ist, 94% haben das Achievement, ihr erstes Landmark abgebaut zu haben.
Na, immerhin.
Das heißt, das sind Leute, die zumindest einmal in der Zeit aufgestiegen sind.
Wo man annehmen kann, die haben es zumindest ein bisschen wirklich gespielt.
Genau, aber das ist, da kann es jetzt zwei Erklärungen geben. Entweder haben 90% im Tutorial ihr erstes Landmark gebaut und dann sind 30% abgesprungen schon, um dass nur 60 das Tutorial zu Ende gespielt haben. Oder da sind noch Leute drin, die das Tutorial übersprungen haben und ihr erstes Landmark dann im Skirmish gebaut haben.
Ja, wahrscheinlich eher sogar Letzteres.
Genau.
Aber wir wissen es nicht genau.
Ich finde das durchaus nachvollziehbar, weil wie gesagt, die Kampagne ist nicht unwichtig. Ich würde niemals sagen, ne, lasst die Kampagne weg und ruht euch auf euren Multiplayer-Lorbeeren aus. Die Frage, und da spiele ich jetzt selber des Teufels Advokaten, weil ich bin ja komplett bei euch. Ich liebe Kampagnen. Ja, Warcraft 3, Frozen Throne wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben. Genau wie viele andere Kampagnen auch. Und Command & Conquer, zumindest außer Teil 4 und so. Aber wenn du heutzutage, und das ist ja eigentlich die Kernfrage so ein bisschen, was dieses Genre angeht, wenn du heutzutage ein Spiel groß machen willst, dann machst du es nicht mit Singleplayer-Content, sondern mit einem Multiplayer, bei dem du drauf hoffst, dass er möglichst viel gespielt und dann vor allem auch gestreamt wird, dass er sich einfach weiter verbreitet. Über Influencer, Maurice hat vorhin auch schon ein paar genannt, die es halt jetzt auch aufgegriffen haben. Natürlich auch, weil es lange nichts so Großes gab im Echtzeitbereich. Also auch einfach gutes Timing. Wenn jetzt gleichzeitig irgendwie noch Command & Conquer rausgekommen wäre, hätte man so gesagt, mal schauen, was sich durchsetzt. Aber da es nichts anderes gibt, ist halt Age of Empires 4 insbesondere mit dem Multiplayer, jetzt auch auf Twitch, gerade zu dem Zeitpunkt, als wir das hier aufnehmen. Es ist erst einen Monat alt, muss man als Disclaimer dazu sagen, aber es ist auf Twitch eines der Trending Games. Momentan, als ich vorhin in die Statistiken geschaut habe, auf Platz 6, Trending bedeutet einfach, da steigen gerade die Zuschauerzahlen, da steigt die Anzahl der Kanäle, die es zeigen. Also da ist gerade dieser Multiplikator am Greifen, dass es halt immer mehr Leute zeigen und präsentieren. Und meistens, nicht immer, aber meistens ist es doch der Multiplayer, den man schaut dann, weil die Kampagne anzuschauen, ich finde immer, Story-Spiele anzuschauen, auch bei Let's Plays, ist halt eher müde, würde ich sagen.
Jetzt muss ich natürlich die Gelegenheit nutzen, um schamlos Werbung für twitch.tv/Maurice Weber zu machen, wo ich auch ab und an Age of Empires streame, mit einigen der genannten Leute.
Ein kleiner Trending-Channel.
Ein kleiner Trending-Channel, richtig, genau, der Trending-Channel, würde ich sogar sagen. Aber was ich tatsächlich, was ich da noch, glaube ich, als, was man vielleicht als, und das würde mich interessieren, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, es ist eine Vermutung, ich habe das Gefühl, da sind wir in Deutschland auch nochmal ein bisschen in einer Sondersituation, weil wir ja ein bisschen ein komisches Völkchen sind und bei uns Leute allgemein Mittel und Alter und Strategie geiler finden als der Rest der Welt. Dass zum Beispiel bei uns selbst die allergrößten Gaming-YouTuber zum Beispiel, Hand of Blood zum Beispiel, Age of Empires Content machen. Ich glaube, der größte US-amerikanische Gaming-YouTuber, wer immer es ist, macht das nicht. Bei uns, glaube ich, hat dieses Spiel sogar noch mehr Influencer-Power als in anderen Ländern, weil bei uns die Gaming-Szene solche Spiele mehr mag als anderswo. Aber tatsächlich sieht man das bei uns dafür dann umso besser, dass es da tatsächlich greift, diese Strategie. Und es gibt ja eben schon auch, also viele Age-2-Profis sind ja auch Influencer, die sind nicht so mainstreamig, aber die streamen ja auch alle und machen YouTube-Videos und so. Und davon sind sehr viele jetzt recht angetan von Age 4. Und ich finde eben schon, du hast es auch schon ein bisschen gesagt, Micha, es gibt ein paar Faktoren, die dafür sorgen, dass dieser Multiplayer, glaube ich, Leute anspricht. Und einer ist tatsächlich erstmal ein ganz simpler, es spielen gerade viele Leute, das heißt, das Matchmaking funktioniert gut. Weil wenn du jetzt noch mit StarCraft 2 anfängst, es ist groß genug, dass es wahrscheinlich auch jetzt gerade noch genug Leute gibt, die StarCraft 2 anfangen. Aber allgemein kommst du schon sehr in eine Community rein von Leuten, die das Ding seit 10 Jahren auswendig kennen. Und dann darfst du da als Anfänger versuchen, so ein bisschen irgendwie über die Runden zu kommen. Wenn du jetzt mit Age 4 anfängst und hast noch nie Multiplayer-RTS gespielt, dann kann das Spiel dich mit Leuten matchen, die auch noch nie Multiplayer-RTS gespielt haben. Weil gerade das Ding dann eben doch über verschiedene Kanäle genug Wellen schlägt und im Game Pass ist, das ist sicher auch ein sehr hilfreicher Faktor dabei, dass es genug Spieler im Pool gibt. Und dann kommt noch dazu, das Spiel ist schon auch, finde ich, du hast es hast auch gesagt, das hat auch Marco Giesel gemeint, fehlertoleranter als früher. Im Sinne, dass es auch, es ist immer noch knallhart auf dem kompetitiven Level, im Sinne von, du musst jeden Dorfbewohner perfekt verwalten und so weiter und so fort. Aber erstmal so auf einem grundlegenden Level gibt's auch so ein paar Stolpersteine, die rausfallen. Zum Beispiel, du hast mit deinen Dorfbewohnern 2 Schafe auf einmal getötet. Ja, was du nicht weißt, ist, dass die Schafe verfaulen und du immer nur 1 töten solltest, weil jetzt verschenkst du gerade Nahrung. Ein paar solche Sachen haben sie rausgenommen und das Spiel ein bisschen mehr drauf getrimmt, dass der Anfang, finde ich, so relativ okay ist und du das Spiel, du kommst halt irgendwie besser rein und es fühlt sich moderner an, es fühlt sich gut an.
Ja, aber nochmal, lasst uns mal zurückdenken an die große Zeit der Echtzeitstrategie, die jetzt angeblich, wenn ich dir lausche, Maurice, vielleicht wiederbelebt werden könnte durch AOE 4. Wir reden von einer Zeit, und gerade bei GameStar, da war Strategie, dank der Echtzeitstrategie, das beliebteste Genre vor allen anderen. Heute ist es ja im weitesten Sinne die 3D-Action und natürlich das jeweils wichtigste Multiplayer-Spiel, das da draußen von den jungen, willigen Massen gespielt wird. Aber damals war das mal die Echtzeitstrategie. Und das ist so weit weg von dem, was wir heute haben. Da gibt es ja vielleicht Gründe dafür. Und selbst wenn bei dem AOE 4 jetzt viele Zeichen auf einen relativen Erfolg stehen, sagt mir bitte, wenn ihr im Gegensatz zu mir glaubt, dass ein AOE 4 sich, keine Ahnung, in der Top 10 der am meisten Multiplayer gespielten Spiele demnächst festsetzen könnte. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also völlig, völlig unvorstellbar für mich. Und wenn man jetzt nach diesen Gründen guckt, und ich habe auch da lange drüber nachgedacht, und auch, warum habe ich das Genre mal geliebt und warum jetzt nicht mehr so. Früher war halt die RTS so ein bisschen der heiße Scheiß. Das fiel ja zusammen mit gewissen auch technischen Entwicklungen. Es war ja auch ein lange Zeit reines PC-Thema und da komme man mir jetzt nicht mit Herzog 2 oder solchen Geschichten. Also RTS war wirklich ein PC-Thema lange Jahre. Und das hatte Gründe. Es gab da eine schöne Grafik. Es gab da vor allem diese Wahnsinns-Cutscenes Und heutzutage ist man ja auch als Veteran gewöhnt, über Command & Conquer nur noch altersmilde zu lächeln und ach, das war ja alles Realsatire und so weiter. Klar, aus heutiger Sicht, aber ich kann nur sagen, damals waren diese Sequenzen erstmal cool. Das war super, wow, man spielt in einem Film mit. Und das hat man nicht ironisch gesehen. Das kam dann erst so mit Red Alert und dem Stalin und so weiter. Aber diese, ich sag auch mal, technische Faszination, die fehlt halt heutzutage. Es fehlt diese Faszination, dass da ein neues Genre ist, das mit jedem großen neuen Spiel andere Dinge noch erfindet. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist doch nichts, wo man heute noch irgendwie Innovation erwartet, sondern du erwartest gerade auch im Multiplayer, dass es halt schön ausbalanciert ist, dass sich die Parteien unterscheiden, aber ja, nicht also so viel, dass es irgendwie à la jetzt die Franzosen, die wahrscheinlich jetzt schon genervt wurden oder noch genervt werden.
Noch nicht, aber werden sie, ja.
Ah ja, dass die halt einen Vorteil haben, allein durch ihre günstigeren oder schneller produzierten Bauern oder Arbeiter. Und das soll halbwegs schön aussehen, aber auch nicht zu schön, weil es soll ja auf möglichst vielen Rechnern laufen. Und dann sollen halt die typischen Anforderungen an ein Multiplayer-E-Sport-Spiel erfüllt werden. Und das ist halt einfach jetzt nichts, wo dann die Welt sich staunend erhebt und sagt, oh, ein neues RTS ist rausgekommen.
Mhm. Danke, du sprichst mir aus dem Herzen. Vielen Dank, dass du das sagst, weil ich seit Jahren durch die Podcasts tingle, auch durch unsere eigenen, und genau diesen Aspekt immer wieder betone. Echtzeitstrategie, was heute kein Mensch mehr glaubt, wenn er diese Spiele sieht, war mal die technische Avantgarde oder zumindest Teil der technischen Avantgarde, noch bevor wir halt alle uns in 3D-Dinge, Shooter und so verliebt haben, war es wahnsinnig faszinierend, all diese kleinen Einheiten sich in Echtzeit bewegen zu sehen auf so einem Schlachtfeld, plus dann die Zwischensequenzen in Command & Conquer und später in einem Warcraft 3 logischerweise. Es war halt toll. Und da legen wir auch ein bisschen den Finger in die Wunde bei einem Age of Empires, wo ich auch sehr viel drüber nachgedacht habe, schon damals, als die Diskussion anfing, nämlich bei dieser ganzen Grafikdebatte, wo Leute geschrieben haben, wie schaut denn das aus? Ist das ein Mobile-Spiel? Wo ich einerseits sage, Leute, das Spiel sieht gut aus. Also Age of Empires, die Animationen, das ist sehr gut gemacht. Das ist eine hohe Qualität. Und vom Sound brauchen wir gar nicht reden, der überragend ist bei diesem Spiel. Aber natürlich ist es nicht technische Avantgarde. Weil es ist immer noch dieses Top-Down, ne? Du guckst von oben aufs Schlachtfeld, da wuseln kleine Leutchen rum. Es ist alles eher, also es sieht nicht realistisch aus. Die Animationen, wenn man das vergleicht, wie mit einem, also so wie ein Dawn of War heute aussehen müsste, ja, damals mit den Kill-Animationen, die mega aufwendig waren und sowas, das hat's auch nicht. Also nichts an diesem Spiel ist eigentlich etwas, was man jetzt rein auf diesen technischen Aspekt bezogen, was man rumzeigen kann, um zu sagen, schau mal, wie geil dieses Genre doch eigentlich damals für uns war, in der Boom-Zeit. Und meine kontroverse These, die ich hier auch niedergeschrieben habe und mich dafür selbst rügen muss, ist, bräuchten wir wieder so einen Grafikblender, wie es damals halt beispielsweise, keine Ahnung, in Act of War war 2006. Sah halt richtig fulminant aus, bombastisch, tolle Grafik, erinnert gleich an Command & Conquer Generäle, war aber halt inhaltlich von der Balance her völlig taktisch auch anspruchslos. Aber hätte sich Microsoft mehr einen Gefallen getan zu sagen, wir wollen gar nicht, dass es auf jeder Mühle läuft, sondern wir wollen hier ein grafisches Brett in irgendeiner Form rausbringen. Das halt wirklich, wo du ein bisschen vielleicht das Gefühl hast, dass auch Maurice damals hatte, als er die ersten Trailer gesehen hat zu Schlacht um Mittelerde.
Oh, das war aber geil damals.
Du siehst es, ich reib's dir jetzt immer rein hier in diesem Podcast.
Absolut. Und also wenn du es erst so auch beschreibst.
Ja, da hättest du das nicht gern wieder.
Finde ich, erklärst du damit auch gleich noch sehr gut, warum eigentlich die einzige Echtzeitstrategie-Franchise, die sich seit einer Weile konstant hält, Total War ist.
Nimm mir halt meine ganzen nächsten Sätze weg, Maurice.
Ja, das tut mir leid, Jörg, da war ich jetzt schneller. Aber Total War ist ja auch nicht mehr unbedingt technisch immer Avantgarde, aber Total War hat, ich meine, als ich damals meine ersten RTS-Spiele, als ich Age of Empires 2 gespielt habe, habe ich Herr der Ringe noch nicht gesehen. Damals fand ich die Schlachten von Age 2 beeindruckend. Heutzutage, wenn ich epische Schlachten, wenn ich das Wort, ne, einfach nur im Kopf habe, dann denke ich an den Ritt der Rohirrim oder sowas, dann denke ich nicht an Unit Cap 200. Und tatsächlich haben sich da auch RTS aus durchaus nachvollziehbaren Gameplay-Gründen, weil du könntest solche Armeen nicht wirklich steuern. Aber was ich gerne mal hätte, wäre wirklich ein RTS, das gar, also gar nicht so ein Act of War, so im Sinne von auch wieder ein klassisches RTS, nur mit mehr Polygonen, sondern ein RTS, das wirklich sagt, hier sind die Armeen so groß wie in Herr der Ringe. Das sind sie ja nicht mal in Total War wirklich, sondern wirklich sagt, hier hast du...
Jetzt muss ich einfach, also du kannst nicht mein gesamtes...
Ja, dann leg los. Gut, okay, hau rein.
Du kannst nicht mein gesamtes Hirn einfach kopieren und dann bootlecken. Das sind alles Dinge, die ich sagen wollte. Und zwar...
Tja, so ein Pech aber auch.
Ich habe mir überlegt, was wäre ein Age of Empires 4 gewesen, wo mir die Kinnlade runtergefallen wäre. Und das wäre ein Age of Empires gewesen, wo irgendeine, was weiß ich, wegen mir der William The Conqueror im Bild gewesen wäre. Er reitet auf mich zu und ich denke, es ist eine Cutscene. Und dann fährt die Kamera zurück und steigt und seine ganze Armee, das waren gar nicht so viele, glaube ich, so 12.000 Normannen oder so wären das gewesen sein, aber 12.000 Figuren. Ich hätte gern 12.000 Figuren gesehen. Ich hätte gern eine riesige Armee gesehen mit Animationen, mit Staub, der aufwirbelt. Ich hätte gern das Gefühl gehabt, ich bin hier derjenige, der dieses England jetzt zu Staub zermahlen wird. Ich hätte gerne wirklich mal die moderne Computertechnik gehabt, um Masse darzustellen. Wie man das dann steuert, das ist völlig richtig, das wäre die andere Frage, aber da kann man sich schon auch Sachen überlegen. Aber dieses, wie du es schön genannt hast, Unit Cap 200, dann auch noch etwas, was mir schlechter gefällt als in Age of Empires 2, nämlich wie schnell sich jegliche Formationen auflösen in ein allgemeines, hilfloses Rumgezappele, wo dann teilweise, wenn du dich verklickst und dummerweise klickst du auf einen Gegner, der vielleicht ganz innen in seiner Formation steht, dann reiten deine Reiter da außen rum und machen gar nichts und so. Das ist alles so gamey und so überhaupt nicht beeindruckend. Ich wäre beeindruckt gewesen von dem Gefühl, oder kennt ihr den eigentlich ziemlich misslungenen Film Alexander? Sicherlich kennt ihr den, diese Anfangsschlacht, wo ich quasi dieses Gefühl habe, über tausende von Leuten hinweg zu fahren mit der Maus, mit dem Scrolling, und die Hälfte von diesen tausenden von Leuten gehorcht mir. Und darum passt auch, Maurice, dein Total War Vergleich sehr gut, weil das geht ja in diese Richtung. Und am Ende guckt sich ja keiner die tollen Animationen aus der Nähe an. Das machst du für Bildschirmfotos oder ab und zu mal, wenn die Schlacht gewonnen ist. Du steuerst die ja dann von weit oben, aber das mit einem hohen Detailgrad und vielen, vielen Truppen, das wäre wahrscheinlich was gewesen, wo ich gesagt hätte, boah.
Ja, ich würde aber einhaken bei euch beiden, weil ich dieses Spiel, das ihr euch wünscht, das will ich haben. Ich glaube aber nicht, dass Age of Empires 4 dieses Spiel hätte sein können oder sollen.
Medieval 3 dann vielleicht, wenn sie es jemals machen, Creative Assembly.
Nee, also weil halt auch, also auch was du vorher gesagt hast, Micha, haben sie sich einen Gefallen getan, damit zu sagen, dass es auf jeder alten Mühle laufen soll. Ja, weil du willst ja die ganzen Age 2 Spiele haben.
Ja. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die Buchhaltung von Microsoft hat gerade kollektiv gekündigt, einfach als sie das gehört hat.
Ich bin absolut der Meinung, jemand sollte dieses RTS machen, dass wir, aber ich finde, das wäre halt eher der Start. Und das ist ja was, was wir irgendwie auch lange nicht mehr gesehen haben und aber uns alle auch, glaube ich, wünschen. Der Start einer fetten neuen RTS-Franchise. Dass wirklich mal jemand sagt so, wir gehen jetzt ran und machen das Next-Gen-RTS.
Ich wollte nur gerade kurz einwerfen, es gibt ein paar Hoffnungsträger, auf die kommen wir vielleicht am Ende noch zu sprechen.
Das können wir machen. Ich wollte nur tatsächlich auch noch mal die Frage definieren, weil das Jörg vorher angesprochen hat und auch der die Grundfragestellung ist, was meinen wir denn, wenn wir sagen, hat das RTS gerettet? Weil den Anspruch zu sagen, es wird wieder das Top-Genre noch vor Shootern, das wäre schön, das meine ich aber damit überhaupt nicht, weil das ist komplett unrealistisch. Ich meine erstmal wieder, wird überhaupt ein florierendes Genre, also einfach nur in dem gleichen Sinne, wie es zum Beispiel die Rundenstrategie ist, die ist ja auch nicht super Mainstream, aber sie hat einige Platzhirsche wie Civilization, die immer noch viel gespielt werden auf Steam, die sich gut verkaufen, die seit Jahren DLCs an den Mann bringen. Sie hat sehr viele B-Listen-Titel von verschiedensten Indie-Studios. Sie hat immer wieder richtig coole neue Hoffnungsträger wie Humankind und Old World zum Beispiel. Und das ist ja schon viel mehr, als das RTS hat. Das RTS hat ja seit Jahren alle paar Jahre mal ein großes Spiel, das dann wahrscheinlich floppt.
Ja.
Und einfach wieder an den Punkt zu kommen, dass RTS auch mal erfolgreich sein kann und Leute Bock drauf haben, wäre für mich schon Rettung des RTS. Und dafür hat Age of Empires 4, glaube ich, mehr getan, als ich ursprünglich befürchtet habe, wo ich ja gesagt habe, ich glaube, die Kampagne ist nicht gut genug für die Leute da draußen. Stattdessen scheint sie einigen zu gefallen. Das Spiel wird viel gespielt. Ich könnte mir schon vorstellen, das wird jetzt nicht direkt dazu führen, dass jetzt das nächste RTS sich besser verkauft als Call of Duty. Aber ich könnte schon mir vorstellen, dass es ein Anfang ist von einem gewissen, so, ey, guck mal, das Genre ist doch auch noch wieder, kann doch auch noch ganz geil sein, so.
Ja. Ich weiß nicht ganz, oder das wissen wahrscheinlich viele nicht, über was man jeweils redet, wenn man RTS sagt. Also, gehört da ein Iron Harvest dazu? Gehört da ein They Are Billions dazu? Also, Spiele der letzten 1-2 Jahre, die ja durchaus etwas hatten, was Age of Empires 4 eben nicht hat, nämlich Ideen, Sachen neu zu machen und die auch entsprechend jeweils ziemlich erfolgreich waren. Wahrscheinlich weniger als AOE 4, aber so in Sachen, bringe ich ein Gesamtgenre weiter, mache ich hier neue Ansätze, traue ich mich was, doch schon sehr viel stärker sind als AOE 4. AOE 4 ist für mich so der Platzhirsch, der jetzt nochmal es geschafft hat, sich für weitere 2, 3, vielleicht auch 4 oder 5 Jahre zu behaupten, aber mit der alten Taktik, mit der alten Revierzuteilung. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist quasi das nächste große AAA-Spiel von einem namhaften Hersteller, der eben auch es über die Ideen versucht, etwas neu macht im Genre.
Der Guardian hat das auch schön zusammengefasst und Maurice auch damals in seinem Meinungskasten zum Test. Guardian hat nämlich geschrieben, es ist schwer, dieses Spiel vollsten Herzen jemandem zu empfehlen, der sich nicht ohnehin schon dafür interessiert. Das heißt, um Age of Empires 4 in der Form, wie wir es jetzt haben, cool finden zu können, war in dem Fall jetzt eher auf die Kampagne bezogen, aber ich glaube, es passt so zu diesem Gesamtpaket, musst du schon ein Fable mitbringen für Echtzeitstrategie im Allgemeinen und idealerweise, Maurice hat es auch gerade schon gesagt, für die Age of Empires Serie im Speziellen, weil du sie schon kennst. Und ich glaube, das ist halt diese Rettung auf niedriger Ebene, ja, jetzt müssen wir schon die Rettung gliedern, so ein bisschen, diese Rettung, und da vielleicht nochmal die Definition einzuschieben, des klassischeren RTS, also da würde ich jetzt eher mal sowas wie halt ein Day of Billions rausrechnen, zu dem ich aber noch was sagen kann gleich, weil das ist ganz interessant, dass du es angesprochen hast, dass wir Age of Empires mal wieder, wir sehen an diesem Spiel mal wieder, dass so klassische Echtzeitstrategie mit irgendwie Basisbau und Mauern bauen und Truppen bauen und dann halt den Gegner überrennen, das kann ja Spaß machen. Und es kann cool sein und es kann uns mal wieder einen Abend oder ein Wochenende lang vor den Bildschirm bannen. Und Mensch, wenn da was Neues kommt, dann probiere ich das auch wieder aus, sodass es nicht unbedingt eine neue Zielgruppe erschließt jetzt, Age of Empires 4. Vielleicht ein paar, natürlich, wenn man sieht auf Twitch und so und sich denkt, okay, probiere ich mal aus. Mein Vater hat mir schon davon erzählt, vielleicht ist es cool, dieses Age of Empires oder so. Aber dass wir da jetzt halt kein großes Wachstum sehen und keinen RTS-Fanboom oder sowas, aber dass viele Leute, die es halt noch von früher kennen, jetzt zurückkehren, ne, vielleicht haben die auch nicht mehr den allerschnellsten Rechner, aber es macht nichts, weil Age 4 läuft drauf, und sagen, okay, komm, spiele ich mal wieder, ist cool, und wenn ich dann erstmal wieder drin bin, dann spiele ich vielleicht als nächstes Company of Heroes 3, was dann eher Echtzeit-Taktik ist, weil da nicht viel Basisbau drin steht und so weiter. Aber ne, dann ist dieses Genre für mich wenigstens mal wieder ein bisschen präsenter geworden.
Es lebt mal wieder ein bisschen. Das ist so ein bisschen, worum es mir geht, wenn ich sage, das Genre retten. Und ich glaube, ich bin so 50-50 bei dem, was Jörg sagt. Man muss halt leider sagen, wir starten hier von einem sehr niedrigen Punkt mit dem RTS-Genre. Und ich finde halt schon, dass mal wieder die Faszination von früher erleben, das ist schon eine Leistung. Das ist schon sehr wertvoll. Weil, wie Micha sagt, das bringt erstmal auch wieder Leute an Bord, die es halt eben früher gespielt haben. Weil selbst das hatten wir ja schon wirklich länger nicht mehr. Und ich finde ein bisschen, genau deswegen, weil die Leute versucht haben zu machen, was Jörg sich gewünscht hat, lasst uns doch mal neue Ideen machen. Und die neue Idee war meistens die eine gleiche. Das mit dem Basenbau ist eigentlich, glaube ich, nicht, was der moderne, heiße Zocker von heute will. Lasst uns doch mal den Crawler reinnehmen stattdessen.
Autsch.
Lasst uns doch mal wirklich das ATS-Genre in die nächste Generation bringen, wie es sich Jörg Langer gewünscht hat. Command & Conquer 4 ist, was Jörg Langer will.
Ja.
Oder lasst uns sowas machen, wie hieß dieses Ding? Ich hab's schon wieder vergessen, was dann so ein so ein MOBA mit 3 Mechs war. Es war sogar ganz nett.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
Sehr oft gingen die neuen Ideen eher in diese Richtung, wie vereinfachen wir das Ding und wie machen wir es E-Sport-tauglich, was du auch schon gesagt hast. Dieses MOBA-Ding hatte auch so ein 10-Jahres-E-Sport-Plan. Immer wenn ich höre, dass ein Spiel einen 10-Jahres-Plan hat, weiß ich, es wird zum Release scheiße sein.
Hat nicht Age of Empires 4 auch einen 10-Jahres-Plan?
Ich glaube nicht.
8-Jahres-Plan.
8-Jahres-Plan, ja, dann ist gut.
Avengers hat einen 10-Jahres-Plan. Einfach nur dazu sagen, wir haben hier ein Spiel, das weiß, dass dieses Genre einfach in seiner Grundform richtig Spaß machen kann. Und wir machen einfach das mal wieder. Finde ich. Also ein lebendiges Genre hat, finde ich, immer beides. Und ich finde es sehr schön, dass wir das jetzt auch mal wieder haben. Gerade in Zeiten, wo halt auch, weißt du, Stronghold seit Jahren nicht mehr geil und so. Einfach wieder ein gutes Age of Empires, das so ist, wie wenn Age 2 heute rausgekommen wäre. Finde ich einen sehr wertvollen Beitrag zum Genre.
Ja, und ich habe mich auch selbst wiederentdeckt in dieser Argumentation. Weil ich nämlich auch vor Age of Empires 4 an dem Stand war, den Jörg ganz eingangs umrissen hat. Nämlich, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Eigentlich spiele ich inzwischen, weiß ich nicht, halt Stellaris und irgendwie Rollenspiele und Open-World-Spiele. Und ich habe doch eh schon genug Zeug, was meine Zeit irgendwie in Anspruch nimmt. Dieses ausgetrocknete, alte Echtzeitstrategie-Genre ist nichts mehr für mich. Und ich habe noch vor ganz kurzem bei einer Videoaufnahme, wobei ich überlege, es kann sogar sein, dass ihr das Video noch gar nicht gesehen habt, weil sich jetzt wieder die Zeitlinien überschneiden, weil es vorproduziert wurde. Paralleluniversen ohne Ende bei der GameStar. So. Aber ich habe noch vor kurzem bei einer Videoaufnahme gesagt, wenn ich heute überlege, spiele ich ein Strategiespiel in dieser Isometrieperspektive und in Echtzeit, dann spiele ich Day of Billions. Weil das ist für mich, würde ich sagen, die logische Fortführung irgendwie des Echtzeitstrategieprinzips. Aber ich liebe gerade dieses Prinzip so gerne, weil ich halt einfach Tower Defense mag, weil ich mich früher schon gerne in meine Basen eingemauert habe. Ja, wie jetzt auch wieder in Age 4. Klar kommen dann die Multiplayer-Gegner und schleifen sie meine Burgen, aber ist mir egal. Und They Are Billions oder auch so ein Age of Darkness, was momentan noch im Early Access ist, ist ja verkörpert das halt perfekt. Ja, einmauern und dann halt irgendwie versuchen zu überleben gegen immer stärkere Wellen. Und so spiele ich halt eine Partie mal an einem Abend durch. Ja, da muss ich auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Multiplayer immer wieder neu starten, weil ich frustriert bin, weil ich nicht gewinne. Oder ich muss auch nicht irgendwie eine ganze Kampagne spielen, wo ich nicht mehr weiß, was die Story war oder so. Sondern ich kann mich einfach abends hinsetzen und sagen, komm, ich mach mal eine Runde Day of Billions. Und dann reicht's auch mal wieder für 2 Monate, weil ich habe ja dann so irgendwie meine Portion gehabt an Echtzeitstrategie, die ich brauche. Bis Age of Empires 4 kam jetzt und ich auch wieder angefangen habe, dann ganz am Anfang mich reinzutasten mit Skirmish gegen die KI. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe eigentlich einen Spaß wiederentdeckt an diesem Genre, den ich verloren glaubte. Und das ist für mich das, was dieses Spiel hoffentlich noch für andere leisten kann, um diese kleine Rettung zu bewirken. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich kann es nachvollziehen, ohne dir voll inhaltlich zustimmen zu wollen.
Wie geht's dir denn jetzt persönlich? Also sagst du jetzt nach Age 4 brauche ich eigentlich, ne, außer diesem großen Wurf, diesem hypothetischen, über den wir gesprochen haben, brauche ich gar keine Echtzeitstrategie mehr in dem klassischen Sinne?
Für mich hat sich das Genre echt ein bisschen überlebt. Ich könnte mir ein Age of Empires 4 vorstellen, wo ich einen Helden habe. Muss gar nicht wie bei Total War sein mit Rollenspielsystem, aber einfach eine Figur, die ich durch die Kampagne führe. Warum nicht auch eine kleine Core-Army, also Einheiten, die ich mitnehme von Schlacht zu Schlacht, wo ich ein bisschen dran rumdoktoren kann? Weil der Trend der Spiele ist ja seit Jahren, dass man mehr auf Personalisierung des Spielmaterials sozusagen setzt. Und das hat ja auch einen Grund. Und dass es das früher nicht gab, hat ja auch einen Grund. Und das war meistens ein technischer. Man konnte das nicht auch noch unterbringen. Und wie geil wäre es, wenn ich mit William the Conqueror wirklich eine Kampagne erlebe und vielleicht auch ein bisschen Story und vielleicht sogar Branching-Campaign-Missionen habe. Ist ja alles kein neues Teufelszeug, gab's ja alles schon. Also Age of Empires 4 ist ja nicht nur stehen geblieben quasi als Serie, sondern es bleibt ja immer noch hinter Standards zurück, die Konkurrenzprogramme schon damals, früher oder kurz danach gesetzt haben. Und das in der Kombination finde ich halt schon enttäuschend. Und was mich auch enttäuscht ist, Auch mir hat Age of Empires 4 wirklich Spaß gemacht. Ich habe dem auch bei Gamers Global eine 8.0 gegeben. Das ist also nichts, was ich irgendwie als Reinfall empfinde. Aber ganz ehrlich, eine 8.0 oder bei euch war es ein bisschen mehr, aber halt auch keine
86, ja.
Ja, genau, aber auch keine 90 oder so. Ist das nicht eigentlich fast schon ein Trauerausweis für ein Age of Empires? Und würden wir nicht alle auch es lieben, dem eine 90 oder mehr zu geben, wenn es entsprechend gut wäre? Und wenn ich dieses Spiel am liebsten letzten Endes im Skirmish-Mode gespielt habe, und das war der Fall, obwohl ich die Kampagne, ich habe nicht alle durchgespielt, aber ich habe doch auch so 30 Stunden in der Kampagne verbracht, dann ist es auch so ein bisschen entlarvend aus meiner Sicht. Also für mich ist das AOE 4 am Ende eine verpasste Chance. Mhm.
Die werden in den Kommentaren wieder so sauer sein. Ich hab ja die Kampagnenliebhaber schon so getriggert, die auch schon gesagt haben, das ist ja alles hier nur der persönliche Rachefeldzug und die krankhafte Mitteilungsbedürfnis dieses einen Redakteurs. Und jetzt laden wir extra Leute von anderen Gaming-Seiten ein und dann kommen die auch nur an. Ja, die Kampagne finde ich auch doof.
Es ist schön, wie du ignorierst, dass ich sie gut finde auch jetzt.
Wie lange podcasten wir jetzt schon zusammen? Deine Meinung zu ignorieren habe ich schon sehr lange gelernt.
Ja, die menschliche Echokammer, Maurice Weber.
Ja, genau. Ich würde ja auch nicht allem zustimmen, was Jörg gesagt hat, auch am Anfang zum Beispiel noch, da wollte ich nochmal drauf eingehen, auf den Multiplayer, dass der mehr Mechanik als Strategie ist. Er ist sehr viel Mechanik. Und das ist, glaube ich, auch noch, das haben wir auch noch gar nicht so tiefer ausgesortiert, auch ein Grund, warum das RTS sich schwerer tut, weil es halt wirklich, wirklich stressig ist im Multiplayer. Und ich glaube, witzigerweise, viele Leute denken das gar nicht so, weil wenn sie so an Age of Empires denken, das war doch immer eher so das langsame Bau-RTS, so wo ich coole Burgen war. Nee, Age of Empires im Multiplayer ist heftiger als viele, viele Shooter, weil du so viel managen musst, so schnell. Und bei StarCraft kennt ja jeder das Klischee. Und ich glaube schon, dass das eine Abschreckung ist, die halt, weil es gibt ja viele Subgenres der Strategie, die heute noch gut laufen. Und die haben alle gemeinsam, dass du eine Pausetaste hast, ne? Paradox-Spiele, Rundenstrategiespiele und so. Und Echtzeitstrategie ist schon singulär schwach zum Teil. Glaube ich gerade deswegen, weil halt viele Leute, die sich mit Strategie anfreunden können, sich nicht unbedingt mit Geschwindigkeit anfreunden können.
Ja.
Und ich finde auch, dass Age 4 da, und sie arbeiten dran, aber noch nicht genug macht, um dir bei dieser Mechanik ein bisschen mehr zu helfen. Also es gibt einige Bedien-Komfort-Features. Das war auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel nicht die 90 geben wollte in Diskussion mit Fabiano natürlich, der ja den Artikeltest bei uns gemacht hat, weil ich fand, da sind sie teilweise sogar noch hinter der Age 2 Definitive Edition, was zum Beispiel eine globale Produktionsschlange angeht, die dir immer zeigt, was produziere ich gerade überall.
Autoreparatur. Ja, also nicht, dass mein Auto repariert wird, sondern dass Dorfbewohner automatisch beschädigte Gebäude reparieren.
Lauter so Zeugs könnte es geben, aber ich würde halt widersprechen. Ich finde, es steckt auch unglaublich viel Strategie in diesem Multiplayer. Ja. Gerade wenn man sich auch so die Turniere und sowas anschaut, wie da sind alle reingegangen und dachten, ja, wir wissen genau, welche Völker overpowered sind und welche nicht. Und dann haben die Profis da teilweise völlig neue Strategien gezückt und haben sich gegenseitig ausmanövriert auf eine Art und Weise, die dieses Spiel ermöglicht, die finde ich sehr viel dazu beiträgt, dass es im Multiplayer so spannend ist, dass es so viele Optionen hat, auch mit den unterschiedlichen Völkern und wie du wann auf was reagierst, was der Gegner macht. Es ist halt eben immer die mechanische Komponente mit dabei. Und das ist, glaube ich, was Jörg wahrscheinlich meinte. Du musst deine Strategie auch schnell umsetzen können. Es reicht nicht, einen klugen Gedanken zu haben. In Civilization reicht es, einen klugen Gedanken zu haben. Kannst, wenn du willst, 5 Stunden brauchen, um einen Zug zu machen, wenn du willst. Aber in Age of Empires reicht der kluge Gedanke nicht. Du musst ihn in der Hitze des Gefechts haben und dann auch schnell genug klicken und Hotkeys drücken können, dass du ihn schnell umsetzt. Und das ist heftig, aber es steckt sehr viel strategischer Tiefgang drin, glaube ich.
Aber das ist Multiplayer. Also ich meine, wenn der Multiplayer von Age of Empires wäre, ich baue mir eine schöne Burg und dann passiert nichts, oder zumindest lange nichts, dann wäre halt auch der Schauwert und letztlich auch die Spannung von so einem Match auf einem etwas anderen Niveau, als jetzt ist. Ich würde trotzdem natürlich zustimmen, dass es dürfte eigentlich so hektisch und so schnell, wie es ist, nicht sein, insbesondere um halt mehr von uns, in Anführungszeichen, alten Leuten ansprechen zu können.
Und Maurice, was mir dazu noch einfällt, also ich stimme dir, soweit ich das von meiner beschränkten Multiplayer-Kompetenz warte aus überhaupt kann, ich stimme dir zu, also es sind im Skirmish und im echten Multiplayer wirklich auch für mich als eher noch Einsteiger bei AOE 4 schöne Sachen möglich oder auch schöne Sachen sich zu blamieren möglich, aber ja, wenn man glaubt, mit Engländern zum Beispiel, ach, immer die schön die Mauern ziehen und so ein bisschen Türmchen hinstellen, aber lassen wir das, ich komme darüber hinweg, aber im Solo-Modus finde ich es schon wirklich deprimierend, dass letztlich fast jede Mission eben nicht auf eine Strategie hinausläuft oder womöglich, ich bin ja wahnsinnig und wünsche mir sowas, zwei mögliche valide Strategien, sondern du klapperst halt echt ziemlich linear einfach alles ab und am Ende gewinnst du immer, indem du die bessere Wirtschaft hast. Es gibt natürlich ein paar Kampagnen, da musst du nur mit dem, was dir gegeben wird, operieren, da ist es ein bisschen anders, aber letztlich kannst du alles tot produzieren, aber dazu musst du halt auch in der Kampagne ein bisschen auf Wirtschaft spielen. Und ja, manchmal kannst du irgendwelche Wikinger durch Geldzahlungen besänftigen und manchmal machst du lieber platt, aber also ich bin auch da enttäuscht von der Solo-Kampagne, dass es eigentlich gar nicht so ein richtiges Strategiespiel ist, sondern eher auch wieder möglichst schnell klicken, die richtigen Sachen auf die Welle bauen. Der Gegner greift immer an denselben Stellen an. Es gibt ja auch zahlreiche von diesen Burgverteidigungsmissionen. Und das ist für mich selbst im Solospiel oft mehr Mechanik, also schnelles Klicken, sich nicht verklicken, nicht bei den Gruppen durcheinander kommen, was auch übrigens viel zu leicht passiert, wenn du dir die Gruppen so hinlegst, weil dann sind manche Leute in drei Gruppen und du kriegst nicht mehr raus und bla, und dann ist der Gegner da. Dann willst du auf die Mauern Bogenschützen stellen, dann laufen sie woanders hin, weil du offensichtlich dich verklickt hast. Und das ist auch etwas, was mich am Solo-Modus einfach stört. Also die Multiplayer-Mechanik-Betonung, die einfach, ich verstehe auch, dass sie drin sein muss. Du kannst nicht sagen, jetzt halbieren wir die Spielgeschwindigkeit, damit auch der trottelige Jörg Langer noch mitkommt. Aber im Solo-Modus hätte ich mir im Umkehrschluss weniger Mechanik und mehr echte Strategie gewünscht, dass du mal auch da einen pfiffigen Gedanken haben kannst. Und das wäre mir nicht untergekommen.
Das ist das, was ich vorhin meinte mit Sandbox. Der Begriff passt jetzt nicht so zu dem Genre, ne? Aber wo du einfach...
Ja, genau. Ja, aber ich weiß, was du meinst.
Genau, du hast eine offene Karte mehr oder weniger, wo dir halt nicht 1:1 gesagt wird, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, ne? Greif das Tor an, jetzt greift die Mauer an, jetzt greift den Bergfried an. Sondern du hast halt einfach eine Karte und musst versuchen, ihr Terrain und ihre Gegebenheiten zu nutzen. Und ich habe auf einem simplen Niveau eigentlich, aber ich habe im Command & Conquer Remaster wieder gesehen, was da eigentlich schon drin steckte an Dingen, die man nutzen konnte. Wenn du halt siehst, okay, hinter der Nordbasis ist irgendwie eine Klippe, so eine Anhöhe und hey, Moment, ich kann ja da mit Raketenwerfern hochgehen, um ihr Produktionsgebäude, ihr Flugfeld, wo die Panzer rauskommen, zu zerstören. Und lauter solche Kleinigkeiten. Und das hat es so nicht, das ist richtig. Und das ist aber nicht das einzige Spiel, Age of Empires 4, wo mich das, ich will nicht sagen, gestört hat, weil hat trotzdem Spaß gemacht, aber wo mir das sehr stark aufgefallen ist, war auch in StarCraft 2 und insbesondere in Wings of Liberty, weil da auch jede Mission, ja, eigentlich war es in allen drei Teilen, weil da jede Mission sehr darauf gepolt war, die Einheit nutzen zu müssen, die gerade in der Kampagne neu eingeführt wurde. Weißt du, so, oh, hier ist der terranische Raumjäger und übrigens, es greifen ganz viele feindliche Raumjäger an. Überleg doch mal, was du jetzt bauen müsstest. Ja, und da, ich glaube, da fehlt ein bisschen der Mut letztlich, auch auf Entwicklerseite zu sagen, nee, wir wollen halt den Leuten nicht haarklein alles vorgeben, sondern da wollen wir jetzt halt, steck da mal richtig dein Hirn rein.
Sandbox ist ein ganz tolles Stichwort. Ich habe gerade viel Spaß mit GTA San Andreas und keine Angst, ich will jetzt nicht den Scope dieses Podcasts komplett über den Haufen werfen, aber was mir da so furchtbar Spaß macht, sind die kleinen Momente, wenn du vor der Problematik stehst, wie kriegst du deine blöden Autos wieder aus der Garage, weil du die zugeparkt hast. Solche Kleinigkeiten und wo du auf einmal anfängst oder wie komme ich über die Mauer, um früh auf den Flugplatz zu kommen, um früh mit dem Flugzeug nach San Fierro zu fliegen und dort mit dem Helikopter dann wieder woanders. Und dass dann solche Sachen möglich sind, das wäre doch auch in einem Echtzeitstrategiespiel denkbar. Vor allem in einem Echtzeitstrategiespiel, wo man vielleicht Physik noch ein bisschen ernster nimmt. Jetzt haben wir diese wirklich schön aussehenden Berge, aber sie bringen dir außer, glaube ich, Sicht bringt's dir und halt, wenn die Berge nicht so leicht zugänglich sind, hast manchmal halt einen sicheren Ort für deine Schützen und wenn der Gegner drunter so doof ist, was zu bauen, kannst es auch schön beschießen, aber du hast ja nicht jetzt wirklich quasi Regelvorteile, indem du Höhenzüge besetzt. Dahinter kannst du dich vor dem Blick des Gegners verschanzen, also sie haben schon eine taktische Funktion, aber es ist nicht so, dass jetzt ein Gebirgspass wichtiger wäre als, was weiß ich, ein Pfad durch den Wald oder so etwas. Mhm. Warum kann man da nicht mehr machen? Warum kann man nicht explodierendes Zeug irgendwie runterrollen lassen? Und diese wunderschöne Spielwelt, weil ich finde sie schön, trotz des Comic-Looks von AOE 4, damit noch aufladen. Also ich sag nur Breath of the Wild, was viele ja nicht verstehen, warum das so faszinierend ist, aber ein Teil davon ist, dass die Spielwelt da ist und du mit ihr spielen kannst, dass du Sachen darin ausprobieren kannst, dass Sachen runterkullern, dass es Kettenreaktionen gibt. Hm. Also auch sowas hätte man bei AOE 4 versuchen können.
Ja, da ist der E-Sport dein größter Feind.
Ja, natürlich, da geht es nicht, ja. Weil das würde ja zu random Ereignissen führen oder Dinge, die du nicht überblicken kannst.
Man muss aber, finde ich, allgemein sagen, das kommt, finde ich, durchaus dazu, wenn wir über dieses Genre und seine Schwierigkeiten reden, das RTS-Publikum war schon immer etwas konservativ. Weil ich musste jetzt gerade zum Beispiel, als du so die Berge erwähnt hast, da denken an Battle Realms, wo man tatsächlich Felsen einen Berg runterrollen lassen konnte.
Ich wusste, dass irgendwann Battle Realms kommt. Ich wusste es.
Natürlich. Und Battle Realms hatte ganz viele tolle, also hatte nicht unbedingt Physik, aber hatte irgendwie realistische Interaktion zwischen vielen Elementen der Spielwelt. Ne? Wasser kann Getreide gießen und so weiter und so fort. Und hat's irgendwer gespielt? Nee, niemand hatte Bock drauf. Alle haben sie Empire Earth gespielt, weil Empire Earth war Age of Empires mit mehr Epochen. Mhm. Viel schlechteres Spiel als Battle Realms, aber trotzdem. Und so war's ja schon immer. Also der RTS-Spieler, zu viel Neues ist oft, also ist ja im Gaming allgemein so, aber also ich glaube tatsächlich, was das angeht, hat Age of Empires 4 tatsächlich viel richtig gemacht. Man sieht ja auch Stronghold zum Beispiel, ne? Was wollen die Leute von Stronghold? Sie wollen einfach Stronghold 1 nochmal.
In schöner, genau.
Und ja, genau, und da schließe ich mich auch ein. Ich will auch das. Ich sage gar nicht so die schlimmen Leute, ne? Bei Battle Realms waren die Leute falsch, aber da war ich auch falsch, weil ich habe damals auch Empire Earth gekauft. Mhm. Also die Schuld, Leute, die schiebe ich nicht euch in die Schuhe, ich war mit Schuld. Und genauso glaube ich halt bei Age of Empires 4, die Leute hätten all das nicht gewollt. Aber ich bin halt voll bei euch, es wäre cool, wenn es dieses Spiel mal gäbe. Also wenn jetzt dann, also wenn dieses ein Next-Gen-RTS mal kommen würde. Ich hätte wirklich richtig Bock drauf.
Ja, oder Microsoft sollte einfach AOE, weiß ich nicht, als Markenname so weiter vergeben als Lizenz und dann mal junge Wilde dran lassen. Ich habe doch mal für die GameStar vor ein paar Jahren sogar zur Age of Empires Serie was geschrieben und habe dabei Rise of Nations auch erwähnt. Das fand ich zum Beispiel hochinteressant. Das war zwar schon noch so ein typisches RTS, aber es ist so ein bisschen rausgezoomt und statt einzelner Gebäude hast du im Prinzip Städte gehabt und es hat sich so ein bisschen mehr so epischer und globaler dadurch angefühlt. Das wäre auch mal eine spannende Richtung, gerade für ein Spiel, das sich Age of Empires nennt. Eigentlich ist ja Age of Empires ein Age of Villagers oder Age of Single Strongholds, Age of 200 das Units. Stimmt, ja. Und es ist ja keine Empires, ja, wisst ihr? Ja. Dass man da mal rauszoomen könnte oder bin ich völlig irrsinnig zu fordern, dass man auch mal in ein AOE 4 so ein bisschen einen Überbau reinbauen dürfte, also eine dynamische Kampagne, eine Weltkarte. Und das sind halt so alle Sachen, warum mir die Total War Serie Spaß macht, obwohl ich zum Beispiel so mit Warhammer gar nicht so viel anfangen kann, mit dieser ganzen lächerlichen Tabletop-Realität.
Lächerlich? Was soll das denn jetzt hier? Was wird denn jetzt, was kommt denn jetzt hier zutage?
Ich finde einfach diese Mischung klasse und dass man beides hat, dieses Königreich und dieses den anderen auf den Kopf geben. Und bei Age of Empires hast du halt keines von beiden. Auf den Kopf gibst du nicht, weil du nicht nah genug ranzoomen kannst. Und übrigens auch nicht weit genug wieder weg. Also das fehlt mir auch ein bisschen. Und gleichzeitig fehlt völlig dieses Königreich, dieser Aspekt.
Absolute Zustimmung. Es gibt ein Spiel in diesem Genre, das eventuell zu deiner Rettung eilt, leider in einem anderen Setting. Das ist Company of Heroes 3.
I know, ja.
Sie machen genau das. Sie bauen halt diesen Strategiemodus ein. im Zweiten Weltkrieg, dass du halt nach und nach mit den Alliierten Italien eroberst auf einer Strategiekarte. Und wenn du halt irgendwie da Truppen aufeinander schmeißt, dann zoomt es halt in diese Schlachtkarte. Also quasi so ein bisschen das Total War-Prinzip, wie gut das am Ende funktioniert, muss man sehen. Aber die gehen ja in diese Richtung. Und das liegt Relic auch, solche Strategiekarten zu bauen, weil sie es ja schon damals bei Dawn of War versucht haben, damit zu experimentieren. Also ja, ich sage nicht, dass es gut war. Ich sage, sie haben experimentiert. Ne? Soulstorm und so, wie die Addons hießen.
Es hat ja auch Leuten gefallen, aber ich fand's tatsächlich nie geil. Also ich finde, das Schwierige bei solchen Strategiekarten ist immer, ich finde, wenn du die halt machst, da muss da auch Fleisch dran sein. Und bei RTS, die solche Karten haben, zum Beispiel Rise of Nations hatte das ja auch tatsächlich in den Kampagnen, soweit ich weiß.
Rise of Nations, also bei den Kampagnen, oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Es gab da so einen Welteroberungsmodus, irgendwie sowas.
Ja, das stimmt, ja, du hast recht, da konnte man um Länder kämpfen, ja, richtig, ja.
Und es gab's auch in manchen, Command & Conquer gab's in den späteren, ich glaube im Dreier.
Ach, Schlacht um Mittelerde.
Oder war es Schlacht um Mittelerde? Ja. Also es gab so ein paar RTS-Spiele, also Schlacht um Mittelerde hatte auf jeden Fall, die hatte so einen Ringkrieg-Modus. Ja. Und es war halt immer mega oberflächlich.
Na, denkt mal an Empire at War, also das Star Wars Spiel, wo du sowohl eine Galaxie aus, glaube ich, so 50, 60 Planeten erobern musstest und Sternenzerstörer schicken, als auch die Planeten erobern. Das war zwar in keiner Disziplin richtig toll, aber durch die Kombi, dass ich halt erst die, was weiß ich, AT-ATs bauen musste als Einheit, bevor ich sie dann irgendwo hin verschifft habe und da dann den Planetenkampf geführt habe mit ihnen, dadurch waren die AT-ATs halt gleich mehr als nur irgendetwas, was du endlos spawnst, solange die Ressourcen reichen. Du hast sie zwar auch endlos nachbauen können, wenn die Ressourcen reichten, aber halt in der Galaxie-Karte, auf der Galaxie-Ebene. Und in der Schlacht waren sie aber dann erstmal begrenzt. Und sowas ist auch etwas, was mir immer sehr gut gefällt und was man ja Relic jetzt wahrscheinlich verboten hat zu machen, weil, wie ihr schon sagt, sie haben es ja schon anders gemacht in der Vergangenheit.
Vor einer Weile war ich ja bei den Rocket Beans zu Gast, zu einem ihrer Fight-Formate. Und da sollte man sein Traum-PC-Spiel vorstellen.
Oh Gott, wie viele Totenbeschwörer sind drin?
Es war tatsächlich sehr nah dran an dem, was ihr gerade gesagt habt. Aber mein Gedanke war tatsächlich so, dass man, ich habe es damals nicht so beschrieben, ich habe es aber jetzt bringe ich es mal so auf den Punkt, dass du quasi ein Crusader Kings hast, wo du von dieser Weltmap stufenlos ranzoomen kannst, bis du deine Armee Total War-mäßig kontrollierst. Also das ist nicht mal so, jetzt ist eine Schlacht, jetzt kommt der Ladebildschirm, das ist alles ein Ding. Eine Weltkarte mit ranzoomen, wo du alles vom Reichsbau bis hin dann zur RTS-Schlacht mit 10.000 Mann hast. Das fände ich geil.
Ja.
Wird nie passieren, aber fände ich geil.
Nee, kann schon passieren. Genau bitte, wenn ich dann in Rente bin und auch die Zeit dafür habe, sowas zu spielen.
Morgen geht das Crowdfunding live.
Das Crowdfunding ist tatsächlich noch ein Stichwort, weil mir die ganze Zeit Star Citizen im Kopf rumgeistert. Das ist ja ein bisschen so das gemacht hat für ein anderes Genre, was gerade ihr beide und ich ja auch uns hier so wünschen. Es hat halt gesagt, guckt mal, das Genre ist töter als tot. Mhm. Aber was ich jetzt nicht mache, ist quasi wieder Wing Commander, was ja quasi H4 macht. Ne? H4 ist, ich weiß nicht, was das letzte Wing Commander war, aber halt Wing Commander X plus 1.
Fünf,
genau. Also sondern ich mache das Next-Gen Wing Commander. Und die Leute sagen, Chris Roberts, dafür kannst du von mir aus gerne 20 Jahre brauchen. Ich werde dir 400 Millionen Dollar dafür geben. Mach das bitte. Und es wäre schon cool, wenn es das für RTS auch gäbe.
Hast du gerade Leute aufgefordert, dir 400 Millionen Dollar zu geben für deine RTS-Idee?
Ja, und zwar dafür, dass es dann nie fertig wird, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, ey, was für ein geiles Leben. Gebt mir einfach dieses Geld und ich verkaufe euch dann, was kann man verkaufen?
Die Idee, die Reise dorthin.
Ja, aber im Spiel, weißt du, wie die Raumschiffe.
Ach so, im Spiel. Ja, das wird dann schwierig. Ein
Flaggen.
Ja, oder eine andere Pferderüstung. Aber nee, das hat Bethesda schon gemacht.
Okay, bevor die Kommentare unter diesem Podcast zu schlimm werden, kehren wir noch mal kurz zu unserem Genre zurück.
Aber ihr kriegt eine eigene Flagge für $10,000. Das ist dann eine Flagge, die nur ihr habt.
Ja, nur in Maurice Weber RTS ab morgen auf Kickstarter. Ja. Es gibt ja ein paar Hoffnungsträger noch, oder beziehungsweise sagen wir zumindest Unbekannte in diesem Genre, bei denen noch was passieren könnte. Über die einen haben wir schon gesprochen gerade indirekt, nämlich Petroglyph, die Entwickler von Empire at War, die auch das C&C Remaster gemacht haben, wo man nie genau weiß, Was kommt als nächstes? Die wollten ja diese Neuinterpretation von Command & Conquer Renegade machen, was aber dann irgendwie lange pausiert hat, wo man noch nicht genau weiß, wann wird das jemals fertig. Aber mal gucken, was EA noch mit denen macht. Auch jetzt, nachdem Electronic Arts ja Command & Conquer 4 aus dem Steam Store genommen hat und aus der Geschichte tilgt, finde ich gut, jetzt erstmal. Vielleicht, also, ne, absolute Spekulation, aber es, also ich meine, wenn ich jetzt bei EA wäre, würde ich sagen, Mensch, Petroglyph, macht das doch einfach nochmal neu, Command & Conquer 4, so wie es gehört, mit einer besseren Geschichte. Joe Kucan, also der Kane-Darsteller, lebt noch, das heißt, auch der hätte bestimmt Bock, damit zu machen.
Oder vielleicht hat er Kinder, denen man den Kopf scheren kann.
Oder das, ja, genau, seine Nachkommen können gerne mitspielen. So, also Petroglyph ist so für mich das eine. Die wollten ja auch damals ein, oder hätten gerne ein Empire at War 2 gemacht, im Star-Wars-Setting, aber hat ihn natürlich EA nicht erlaubt als Star-Wars-Lizenznehmer. Inzwischen ist aber auch Disney freigebiger mit den Star-Wars-Lizenzen. Also vielleicht findet sich ja ein anderer Publisher, der sie dabei unterstützt. Matt Petroglyph selber wird sich eine Star-Wars-Lizenz nie und nimmer leisten können mit den Einnahmen von Grey Goo oder sowas.
Aber allgemein muss ich auch sagen, Petroglyph ist für mich, ich sehe bei denen nicht viel Zukunft des RTS, ehrlich gesagt, weil ich finde, Petroglyph ist fast schon ein bisschen traurig zu beobachten, weil da sind ja Leute, die wirklich schon von Anfang an dabei waren in dem Genre und tolle Sachen gemacht haben. Ich habe das Gefühl, Petroglyph ist immer, es wird mit jedem Spiel schlechter und jedes Spiel floppt noch mehr, sodass sie ihre Ambitionen immer nur noch weiter zurückfahren müssen. Also irgendwann waren sie doch dann bei diesen 8-Bit-Armies oder sowas, wo sie so komische, wir machen jetzt Pixel Command & Conquer.
Ja, das ist relativ traurig gewesen.
Und ich habe das Gefühl, jedes Mal hat Petroglyph durchaus aber auch ganz coole Ideen, aber jedes Mal weniger Budget.
Ja, genau.
Das ist ja nicht, wie es laufen sollte eigentlich, wenn die Spiele erfolgreich wären.
Nee, deswegen sage ich auch, Petroglyph selber darf das natürlich nicht machen, sondern es muss jemand kommen und sagen, bitte macht entweder ein neues Command & Conquer oder ein Empire at War. Also ja. Petroglyph aus sich heraus, glaube ich, das wird schwierig. Aber es gibt ja noch andere.
Womit ich dir nur zustimmen wollte, du hast, finde ich, schon recht, dass es zumindest irgendeine Art von, wenn auch kleiner Chance, glaube ich, gerade gibt, dass sich bei Command & Conquer mal wieder ein bisschen was tun wird. Kombiniert daraus, dass ja, glaube ich, das Remaster durchaus jetzt einigermaßen erfolgreich war und gut ankam. Und jetzt eben Age 4 auch zeigt, die alten RTS-Marken, da ein bisschen was steckt da auch noch drin. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen entfernt von EA macht Geld locker für ein richtiges Big-Budget neues Command & Conquer AAA. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie im ersten Schritt die Microsoft-Strategie weiterverfolgen und jetzt erstmal die alle neu auflegen. Und das fände ich auch cool. Also auch, ich meine, zum Beispiel, die haben ja zum Teil nicht mal mehr Multiplayer-Server. Selbst die neueren, Command & Conquer 3 und Red Alert 3, die ich sehr gerne gespielt habe, die ich wirklich mochte, haben keine Multiplayer-Server mehr, soweit ich weiß. Was gerade bei Red Alert 3 mit seiner fantastischen Koop-Kampagne echt schade ist. Wenn diese ganzen alten mal erstmal wiederkommen würden und so Schritt für Schritt, Leute, guckt mal, Command & Conquer war doch geil. Und dann, wer weiß, also ich sehe die Chance nicht riesig, weil EA wirklich jetzt nicht so smart immer ist, was solche Sachen angeht, aber sie ist zumindest wieder da, nachdem sie lange Jahre komplett weg war.
Ja, aber ich möchte hier in die Fundamental-Opposition gehen zu deinem Standpunkt, weil was du beschreibst, lieber...
Oh, jetzt geht's los. Erst nennt der Warhammer lächerlich, dann... Wow, okay.
Maurice. was du, lieber Maurice, willst, ist ja mehr vom Alten. Und ich glaube, da liegt echt nicht die Zukunft. Ich möchte was mich als, ja, egal als wer, einfach fasziniert und den Mund aufstehen lässt. Game of Thrones ist gerade doch immer noch eine riesengroße Lizenz. Vielleicht wird mal ein Game of Thrones Spiel gemacht als RTS, das kein blödes Mobilspiel ist für geistig Verarmte oder ein mittelprächtiges Billig-RPG, sondern einfach mal, weißt du, die Schlacht der Heere von Game of Thrones und das mit einer politischen Ebene noch zusammen, das würde sich auch verkaufen lassen. Jetzt kommen doch irgendwann die Prequels und so weiter. Aber was Großes, was Neues, was Dinge anders macht und bitte nicht noch eine Definitive Edition und noch ein, also ich liebe, also die AOE 2 Definitive Edition finde ich übrigens fast schöner als Age of Empires 4, gerade auch von der Grafik, weil es noch so aussieht wie Pixel, obwohl es 3D ist, aber letzten Endes, ich habe sie nicht so lange gespielt, weil es ist das alte Zeug von damals. Ja. Und das alte Zeug habe ich schon erlebt und mein Leben ist endlich. Ich will neues Zeug erleben und gerne im RTS-Genre, das ich mal tief und innig geliebt habe, aber nicht immer diese Auffrischungen und Remakes.
Ja, ich habe jetzt gar nicht unbedingt beschrieben, was ich mir, wenn es mein Wunschkonzert wäre, wünschen würde, dann würde ich auch sagen, EA steckt alles Geld in das fette nächste AAA High-Budget Command & Conquer. Das wird halt nur nicht passieren. Mm. Das war eher eine Prognose des Realismus.
Wodurch es überhaupt möglich werden könnte, nämlich indem die Hersteller sehen, ja, da ist noch ein Markt da und der wächst vielleicht sogar ein bisschen.
Genau. Okay. Aber bei diesem Game of Thrones-Wunsch bin ich halt so bei dir. Ich habe nie kapiert, also warum nicht irgendein großer Entwickler, weil ich meine, die Serie lief ja über 10 Jahre.
Ja.
Du hättest ja bei der 3., 4. Staffel war ja schon klar, woher der Wind weht. Und wenn dann, was weiß ich, es gab sogar mal, Bethesda hat mal gesagt, sie haben es abgelehnt, weil sie lieber ihr eigenes Ding machen wollen. Das verstehe ich auch, aber es gibt auch so viele.
Wie geil wäre das gewesen, ja?
Creative Assembly zum Beispiel, ja, wenn die ein Total War Game of Thrones gemacht hätten, das wäre doch der Hammer gewesen.
Ja, oder vielleicht ja noch eines Tages machen, weil da würde was rauskommen, das könnte echt die Massen begeistern, allein wegen der Lizenz. Und da könnte auch was rauskommen, was einen emotional greift und nicht nur kleine Leute, die nicht mal ihre Formation halten, die ich doch so gerne sehen würde auf dem Schlachtfeld.
Ich brauch's nicht, weil ich einfach kein Game of Thrones Fan bin. Herr der Ringe würde ich nehmen, ne? Und gerne auch Wheel of Time und verschiedene andere Fantasy-Universen, die ich sehr liebe, aber oder alles, was Science-Fiction ist.
Ich glaube, Wheel of Time hat seine Chance gerade verspielt, damit wie grottenschlecht die Serie ist.
Da machst du jetzt eine neue Diskussion auf, weil ich finde sie gleichzeitig grottenschlecht, aber bin trotzdem froh, dass es sie gibt. Aber darüber sprechen wir ein anderer eventuell oder nie mehr. Ich möchte noch kurz zwei Hoffnungsträger einfach ins Feld werfen, weil sie noch mit zu dieser RTS-Bubble, zu dieser Echtzeitstrategie-Entwicklerblase gehören, mehr oder weniger.
Okay. Aber kein Game of Thrones.
Nämlich Studios, und da hat man inzwischen keinen Überblick mehr, die von ehemaligen Blizzard-Leuten gegründet wurden. Und ich weiß, Blizzard muss man inzwischen vorsichtig sein. Einerseits nach Warcraft 3 Reforged, andererseits natürlich nach den Belästigungsvorfällen in der Firma, wo man immer einschränken muss. Der Name ist nicht mehr das, wofür eins stand. Aber es gibt immerhin zwei Firmen, bei denen Leute sind, die sich halt vorher schon im Echtzeitstrategiebereich bewiesen haben. Und das eine ist das Studio, über das schon viel berichtet wurde, Dreamhaven, was auch von Mike Morhaime geleitet wird, dem ehemaligen Blizzard-Geschäftsführer, wo unter anderem der Jason Chase arbeitet, der Lead-Producer, auch von StarCraft 2 Wings of Liberty und verschiedenen anderen Blizzard-Spielen und Auction House Lead-Producer für Diablo 3. Autsch. Aber auch der Dustin Browder.
Geil,
und Dustin Browder war ja der Lead-Designer von StarCraft 2, hat damals an Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 mitgearbeitet, Heroes of the Storm designed. Der Chris Sigerty ist dort, der Executive Producer von StarCraft.
Und was viele nicht wissen, Dustin Browder war auch bei Schlacht um Mittelerde federführend.
Ja, richtig. Das war ja auch damals diese EA Los Angeles Bubble irgendwie da. Mhm.
Genau, das ist witzigerweise, glaube ich, einer der, also Insider kennen ihn schon, aber dadurch, dass er so durch verschiedene Franchises getingelt ist, glaube ich, ist nicht allen so klar, was für ein Held für dieses Genre der Mann tatsächlich war, unterm Strich.
Mich hasst er ja, weil ich ihn mal im Interview gefragt habe, ob ein StarCraft 2 nicht vielleicht irgendwas ändern sollte an dieser Dynamik der drei Völker, ob nicht vielleicht ein viertes Volk besser gewesen wäre. Oh, danach hat er gleich die PR gefragt, ob ich dieses Spiel hasse, was sie damals entwickelt haben, StarCraft 2.
Wow.
So, das ist die, also wenn Dustin Browder jemals irgendwie das nächste RTS ankündigt, dann schickt bitte nicht mich hin, weil ich habe schlechte Karten.
Der erinnert sich noch.
Ja. So, das ist das eine Studio. Und das andere Studio, was auch von ehemaligen Blizzard-Leuten gegründet wurde, ist Frost Giant Studios. Und die sind ganz spannend, weil die nämlich finanziert wurden, unter anderem von Riot Games. Hm. Also die haben irgendwie ein paar Millionen eingesammelt und bezeichnen es als ihre Mission, Zitat wortwörtlich, das nächste große PC-Echtzeit-Strategiespiel zu entwickeln. Und dort ist unter anderem der Tim Morton, der war Production Director von StarCraft 2 und auch damals schon bei Command & Conquer Generäle 2, was ja eingestellt wurde von EA vor ein paar Jahren. Danke dafür. Und der Tim Campbell ist dort im Team, der Lead-Kampagnen-Designer von Warcraft 3 Frozen Throne. Und da bin ich, also wer weiß, ob es gut wird, was auch immer die machen, ja, aber immerhin, sie haben Finanzierung, sie haben Leute, die vorher schon mal an Spielen mitgearbeitet haben, die vielversprechend waren oder auch sehr gut waren, und sie haben jemanden, der irgendwas macht mit Kampagnen und nicht nur mit irgendwelchen Kampagnen, sondern mit den Frozen Throne-Kampagnen, also vielleicht.
Und ich glaube, einer von den führenden Leuten hat zwischendurch auch Zwischenstopp jetzt neulich bei Wasteland 3 gemacht als führende. Hm. Ja, und ja. Wasteland 3 hatte richtig. Ja auch eine fantastische Story und Kampagne. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil die brauchen halt, finde ich, ein fettes Budget. Riot-Finanzierung muss erstmal noch nicht heißen, dass die ihnen wirklich viel Geld geben, obwohl Riot viel hat.
Nein.
Das RTS braucht, glaube ich, gerade mehr als, guck mal, wir haben wieder diese zeitlose Comic-Grafik, die aussieht wie von vor 10 Jahren, was ja Blizzard auch, wofür die ja durchaus bekannt sind. Das funktioniert für Blizzard auch oft ganz gut, aber ich glaube halt nicht in einem eh schon fast komplett toten Genre.
Ja, ja, vielleicht. Also das ist ein bisschen, entweder brauchst du wirklich dieses Spektakel, was wir vorhin ja auch schon umrissen haben, ne, diesen Staun-Effekt, dieses Kinnlade in den Keller, so in die Tiefgarage, Moment, wenn du es halt siehst zum ersten Mal. Oder du brauchst halt das, was Jörg vorhin auch gesagt hat, nämlich eine wirklich gute Idee, wo jeder sagt, boah, geil, okay, das ist für mich jetzt, selbst wenn es Comic-Grafik-mäßig wäre, das ist für mich tatsächlich ein kluges und intelligentes Weiterdenken des Prinzips Echtzeitstrategie, wie auch immer die dann aussieht, ja, ob es halt eine Strategiekarte ist, ob es irgendwie mehr Rollenspielelemente sind, so Richtung Warcraft 3 wieder zurück damals, was ja auch Spaß gemacht hat, ja, da die Helden zu leveln, und da sind ja auch diverse Untergenres draus entstanden, wie zum Beispiel das MOBA, ja, heutzutage. Also, ne, vielleicht brauchen sie gar nicht die super Top-Technik, um mir auch da gerne auch selbst nochmal zu widersprechen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, sondern einfach nur ein cooles Konzept, was man sich gerne halt mal anschauen möchte oder was cool klingt, zumindest. Aber wer weiß.
Und vergesst mir, wenn du von Hoffnungsträgern redest, durchaus nicht die vorhandenen Firmen. Also gerade Relic kann mehr, als sie also in Sachen Innovation jetzt zeigen durften bei AOE4. Vergesst aber auch Creative Assembly nicht. Ich bin zwar seit Jahren sauer auf die Jungs und Mädels, weil sie die KI nicht so richtig voranbringen. Aber ansonsten machen die schon so eine kluge Evolution ihrer Geschichten. Und jetzt im Warhammer Total War 3, das sich ja verzögert, da haben sie ja erstmals tatsächlich so ein ganz klein bisschen Basisbau auf ihren Echtzeitkarten. Stimmt. Und das hatten sie vorher vielleicht mal, dass du Holzpalisaden errichten kannst, aber jetzt kannst du erstmal so ein bisschen mal entscheiden, welches von 3 Gebäuden stellst du dahin, welches von 3 Turmdesigns. Und womöglich kommen die aus der Ecke und bringen mehr klassisches RTS in ihre Spiele unter in der Zukunft. Und das könnte auch interessant sein.
Also Creative Assembly ist, finde ich, sowieso sehr smart gewesen in den letzten Jahren. Abgesehen davon, dass sie kein Medieval 3 gemacht haben, das ist ganz schlimm. Aber du hast es ja vorher auch schon angesprochen, Jörg, dass du, und das will ich ja auch, Kampagnen mit Persönlichkeiten haben willst. Und Creative Assembly macht ja per Definition Sandboxen, die nicht so viel Story erzählen. Mhm. Aber sie sind trotzdem viel mehr auf Charaktere gegangen. Was, finde ich, auch nur naheliegend ist, weil ja Geschichte auch von großen Personen geformt wurde. Und viel mehr haben die letzten Total Wars, sowohl im Marketing als auch im Gameplay. Das hat nicht immer gut funktioniert. Diese Heldenduelle aus Three Kingdoms waren Quatsch. Aber trotzdem hat mich Three Kingdoms sogar für diese Epoche der Geschichte begeistert, weil ich diese Figuren, wie sie dargestellt waren, irgendwie cool fand. Wer war denn jetzt Cao Cao? Das würde ich jetzt gerne wissen, nachdem das Spiel ihn so cool ausformuliert hat. Und auch so in den Trailern und so geht es viel mehr um einzelne Charaktere, was, finde ich, sehr schlau war, um das Genre bisschen zu emotionalisieren auf eine gute Art und Weise. Und ich würde auch noch gerne Hoffnungsträger ins Feld werfen, wo wir gerade bei etablierten Firmen sind, weil ich finde, wir haben durchaus auch hierzulande eben ein paar Firmen, die in den letzten Jahren schöne RTS abgeliefert haben. Das waren noch nicht die Millionenerfolge dieser Welt, aber liefen für beide Firmen offensichtlich gut, nämlich einerseits KingArt mit Iron Harvest, das in vielerlei Hinsicht auch wiederum viele von den Dingen gemacht hat, die wir uns hier so gewünscht haben, nämlich wirklich gesagt hat, guck mal, wir haben eine Umfrage gemacht, wir wissen, dass RTS-Spieler nicht nur E-Sports-Multiplayer wollen, die wollen auch geile Stories haben, wir haben eine geile Story, die viel besser inszeniert, als ihr denkt, dass ein kleines Studio aus Deutschland eine Story inszenieren kann. Und Grimlore Games, die mit Spellforce am Anfang mit Spellforce 3 zwar gestolpert sind, weil der Release echt nicht geil war, aber dass das Ding jetzt inzwischen mehrere Add-ons gekriegt hat, zeigt ja wohl, unterm Strich hat sich's für das Studio wohl doch ganz gut gelohnt. Und das Spiel ist auch inzwischen echt gut.
Ja, Definitiv. Ja, danke, dass du sie noch erwähnt hast. Mein einer Hoffnungsträger in diesem Genre ist natürlich, und was könnte es anderes sein, Homeworld 3.
Mm.
Ja, und ihr alle werdet jetzt endlich umerzogen dazu, dass 3D-Weltraumstrategie die einzig wahre Echtzeitstrategie ist. Wenn ich eine Kamera nicht drehen muss, hat ein Echtzeitstrategiespiel schon per se verloren.
Okay.
Ja, ich bin sicher, Micha, der Erfolgspublisher Gearbox wird dieses Spiel zu neuen Höhen führen und das Genre retten. Ganz sicher.
Meine Hoffnung ruht auf THQ Nordic. Zu denen, also nicht auf der Embracer Group, zu denen Gearbox jetzt gehört, dass die da vielleicht noch ein bisschen drauf gucken, was sie so machen. Homeworld braucht einfach nur ein tolles Design und die tolle Atmosphäre und die tolle Musik und all das, was es schon immer hatte. Und ich werde es wieder lieben und ich werde jedes Quartal, das mache ich seit es angekündigt wurde, jedes Quartal meine E-Mail an Gearbox weiterhin schreiben. Hey, wenn ihr irgendwas habt, ne? Ruft an, kommt vorbei, schreibt mir, schickt mir eine Brieftaube, macht irgendwas, schreibt es mit dem Flugzeug an den Himmel. Ich will es wissen, wie dieses Spiel wird. Und wenn ihr es versaut, dann geht's richtig los. Ja.
Erinnerst du dich noch an die E3-Präsentation von Gearbox, wo ab und an irgendwie einfach nur der Name Homeworld eingespielt wurde und zu wissen, ja, Homeworld existiert und das war alles, was es da zu Homeworld 3 gab in dieser Präsentation. Das haben sie 5 oder 6 Mal gemacht im Laufe einer halbstündigen Präsentation. Weißt du noch, Micha?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Und das war's auch an dieser Stelle zum Thema Echtzeitstrategie. Vielen, vielen Dank.
Zensur.
Komischerweise konnten die letzten Minuten jetzt leider nicht aufgenommen werden.
Nee.
Vielen, vielen Dank euch beiden. Lieben Dank, Jörg, dass du uns mal wieder besucht hast. Wenn ihr Jörg und sein Redaktionsteam bei Gamers Global unterstützen wollt, dann könnt ihr dort ein Premium-Abo abschließen. Und auch den Spieleveteranen-Podcast mit Jörg und dem Heinrich Lehnert und immer wieder illustren Gästen. Unser lieber Kollege Fabiano Uslengi war vor kurzem dort, um über Age of Empires zu reden. Auch den könnt ihr unterstützen auf Patreon, um da auch wieder mehr tolle Folgen mit tollen Themen zu bekommen.
Nur Fabiano Uslengi hat noch keinen Patreon, den könnt ihr dann nicht unterstützen.
Den unterstützt ihr einfach, wenn ihr GameStar aufruft. Ja, da freut er sich immer. Da, jedes Mal, wenn er sieht, jemand ruft GameStar auf, dann hat er einen guten Tag. Also ja. Das ne, so.
Und ich glaube, mit Seitenheben gegen Maurice macht er auch Punkte. Nein, das weiß
ich. Ja, Fabiano ist ein treuer Kamerad. Das ist wirklich mehr Elena Schulz, die so richtig den Dolch in den Rücken mit ihrer H4-Kolumne.
Okay.
Die hätte auch heißen können, Maurice ist dumm und ich weiß es besser oder sowas.
Nein.
Ja, das habe ich als Kommentar dann drunter geschrieben. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden.
Ja.
Ganz vielen Dank an allen, die uns zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Adios.
Ja, hat Spaß gemacht.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.